Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 201. Unsere Sitzung Nummer 201. Sie heißt Näheverbindung und sie ist sozusagen die erste Sitzung nach dem Durchbrechen der Schallmauer von 200 Sitzungen, was ja schon wirklich, also ich kann es immer nur wieder sagen, ganz enorm ist, erstaunlich, dass wir uns jetzt immer noch in dieser Situation befinden, uns damit beschäftigen zu müssen, was die letzten 4 Jahre so gebracht haben an Verwerfungen. Aber ich glaube, es ist jetzt auch der Moment, wo eben immer mehr herauskommt und wo die ganzen Puzzlesteine zueinander finden. Es gibt ja immer wieder Näheverbindungen, die auch toxischer Natur sind. Wir haben ja gesehen, es kamen bestimmte Anweisungen aus immer der gleichen Quelle, die auch vielleicht sich dann im oder sagen wir mal, wie zum Beispiel diese Lancet-Fehlbehandlungsstudie, diese Einzelfallbetrachtung, die dann ja doch sehr viel üble Nebenwirkungen bewirkt hat. Also es gibt so gewisse Quellen und eben auch personelle Verflechtungen, Verbindungen, die sich in den ganzen Corona-Maßnahmengeschehen eben doch sehr schlimm ausgewirkt haben. Und da wollen wir uns ein bisschen mit beschäftigen heute. Und unter anderem haben wir auch einen Beitrag, den wir, der ein anderes Thema berührt. Und zwar geht es nochmal um das Thema Windkraft und auch dort die Zusammenhänge. Und da ist uns freundlicherweise ein Film zur Verfügung gestellt worden von Professor Horst-Joachim Lüdecke. Der hat einen Vortrag gehalten, circa 25 Minuten, den wollen wir zeigen. Professor Lüdecke, ich habe mit ihm telefoniert, er ist schon etwas betagter, er ist 81 Jahre alt und vor dem Hintergrund hat er darum gebeten, dass wir eben diesen Film, der schon dieser Clip, diese Darstellung, dass wir den zeigen, der schon aufgenommen ist. Und ich möchte Sie bitten, Fragen aufzuschreiben zu der Thematik, die wir ihm dann stellen können. Er wird dann in einer anderen Sitzung, wird er hereinkommen, entweder im Zoom oder per Telefon und wird dann unseren Fragen zur Verfügung stehen, hat aber eben darum gebeten, die Grundsätze von dem, was er eben berichten könnte, in diesem Clip zu seiner Erleichterung eben vorab schon mal zu zeigen. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an. Kann losgehen.
Gute 25 Minuten zugestanden, mehr nicht. Deswegen wird es etwas knapp, aber trotzdem hoffentlich verständlich und stringent werden. Also, wir fangen mal an. Was ist eigentlich Klima? Die meisten von Ihnen wissen das, aber noch mal ganz kurz: Klima ist die Langzeitstatistik des Wetters über mindestens 30 Jahre. Und für Wetter hat der Mensch ein Sinnesorgan, für Klima hat das nicht. Klima ist lokal, also ganz wichtig. Wir haben also Klimazonen von tropisch bis polar, weiß jeder aus der Schule. Extrembeispiel ist Teneriffa, Nord-Teneriffa, Süd. Das sind zwei Mini-Klimas, die sich wirklich unterscheiden. Ein Globalklima gibt es überhaupt nicht, was immer wieder beschworen wird. Drittens, Klima ist in permanenter Veränderung aller Klimazonen. Konstantes Klima ist naturgesetzlich unmöglich. Also man kann Klima deswegen auch nicht schützen. Dann müsste man zuerst das Wetter schützen. Nun, da ich hier nur kurz spreche, möchte ich eigentlich mal auf die Klimabefürchtungen der Bevölkerung eingehen. Und das sind im Wesentlichen Extremwetter, Gletscher und Meereis, Temperaturen und Meeresspiegel. Mehr möchte ich gar nicht machen und danach natürlich noch einzelne Punkte, aber ohne Folien. Also Extremwetter. Was hat es damit auf sich? Nun, wir sprechen nicht von den Rückversicherern, die da etwas anderer Ansicht sind. Wir sprechen vom AR5, Assessment Report des IPCC, der Sachstandsbericht, der über diese Frage sehr ausführlich berichtet hat. Ganz kurz eine Anmerkung: Es gibt die Sachstandsberichte des IPCC und die Berichte für Politiker. Die Berichte für Politiker dürfen Sie getrost vergessen, die werden auch von NGOs und den Regierungen mitgeschrieben, aber die Sachstandsberichte sind im Großen und Ganzen in Ordnung, wenn auch etwas einseitig. So, wie sieht es da aus? Nun, hier zum Beispiel erstmal Zyklone in Australien. Und Sie sehen, das sind also hier, diese Linien sind nicht irgendwie reingeschustert, sondern das ist lineare Regression. Sie sehen also, die leichten Zyklone nehmen stark ab, aber auch die schweren Zyklone nehmen um Australien ab seit ungefähr 1970, also keine Zunahme. Das Gleiche gilt für US-Tornados. Auch hier haben wir das Gleiche. Und selbst in Deutschland haben wir Tornados. Die wenigsten wissen das von Ihnen. Das sind nur kleine Tornados, aber immerhin überall Abnahme. Dann nehmen wir mal Überschwemmungen. Ja, nun gibt es jede Menge historischer Pegelmessungen noch, Pegelwände. Und hier sehen Sie auch, die größten Überschwemmungen waren im 18., 17. Jahrhundert, nicht in der Neuzeit. Also selbst Heidelberg in der Alten Brücke hat solche Pegelwände. Und schließlich die Zusammenfassung des AR5. Ich hoffe, Sie können es lesen. Im Extremwetterreport Sachstandsbericht WG1 A5 Kapitel 2.6 keine robusten Trends in der Zahl von tropischen Stürmen und so weiter. Analoge Entwarnungen gibt das IPCC zu global weiten Dürren, Überflutungen, Starkregen, Hagel, Gewitter allgemein. Ganz allgemein Entwarnung. Also hier steht, there's limited confidence of changes und so weiter. In den IPCC-Berichten für Politiker, die ich erwähnt habe, ist davon nichts zu finden, in den deutschen Medien schon gar nicht. Im AR6, der dem AR5 folgt, ist eine einzige kleine Veränderung genannt, eine geringe Zunahme von Temperaturextremen. Na, dazu können wir vielleicht in der Diskussion nachher was sagen, das ist nicht ganz unerwartet. Wir haben den UHE, den Wärmeeffekt, Inselwärmeeffekt, weil die Stationen immer näher in großen Städten sind, verminderte Sonnenscheindauer und so weiter und so fort. Dann zu den Gletschern. Da ist ja auch die Befürchtung, uns schmelzen da offenbar die Gletscher weg. Gucken wir mal genau hin. Nun, wir haben die Gletschermasse verteilt auf der Erde recht ungleichmäßig. 90% aller Gletscher sind in der Antarktis. 90%. Der Rest ist in der Arktis und das ist eigentlich nur der Grönlandgletscher, mehr nicht. Und der Rest sind 2%. Dazu gehören also unsere Alpen, die Gletscher in Neuseeland, im Kaukasus und so weiter und so fort. Nun, wir haben in der Arktis 2,6 Millionen Kubikkilometer Gletscher, Grönlandgletscher. Und der nimmt ab. Der nimmt tatsächlich ab. Wie? Das ist natürlich eine Frage. Nicht allzu stark, so schnell verschwindet er nicht. Er braucht 10.000 Jahre dafür, wenn es immer warm wäre. In der Antarktis nimmt die Gletschermasse leicht zu. Ich habe ja immerhin so die entsprechenden Autoren geschrieben. Hier ist es die NASA, hier ist Van de Waal. Himalaya, Neuseeland ist uneinheitlich. Die Alpengletscher nehmen definitiv ab. Insgesamt gibt es keine maßgebende Veränderung der Gesamtgletschermasse auf der Erde. Das ist nicht feststellbar. Nun schauen wir uns vielleicht mal die Alpengletscher etwas näher an. Hier ist aufgetragen, vielleicht sehen Sie, das ist minus 8000 Jahre, hier ist null. Schwarz bedeutet, die Alpengletscher waren kleiner als heute, also weiter abgeschmolzen. Und Sie sehen, wenn Sie das hier sehen, in 2/3 der Gesamtzeit des Holozän waren die Alpengletscher kleiner als heute, also die Baumgrenze war höher. Man weiß das sehr genau, weil immer wieder aus Gletscherzungen, Schmelzengletscherzungen Baumreste hervorkommen. Die kann man sehr gut mit der C14-Methode datieren. Interessant sind nochmal die Alpengletscher selber. Die fangen fast punktgenau alle 1850 an zu schmelzen. Nur ist es interessant, in 1850 gab es kaum ein menschgemachtes CO2, da gab es noch gar nichts. Was ist also die Ursache? Antwort, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht schmelzt Ursache von dem Ruß aus der britischen Anfang der Industrialisierung. Die haben viel Kohle verbrannt, man weiß es aber nicht genau. Weiter Meereis. Meereis ist kein Gletschereis, bitte ganz deutlich die Unterscheidung. Das machen die Medien natürlich nicht, die wissen den, kennen den Unterschied nicht. Meereis sind also klein treibende Schollen und bis ein paar Meter. Und Meereis ist ein Wetterphänomen. Hier ist also von Januar bis Dezember aufgetragen. Wir sehen das hier vielleicht ein bisschen schlecht. Das sind immerhin 11 Millionen Quadratkilometer, in denen sich das Meereis im Norden ändert mit dem Jahreszeiten. Und hier ist also auch keine große Veränderung festzustellen. Hier sind die verschiedenen Jahre eingetragen. Was vorher passiert, man weiß man nichts. Man kann erst seit es Satelliten gibt messen und auch da sind die ersten Jahre recht ungenau. Also hier hat sich nichts getan beim Meereis im Grunde genommen. Jetzt wird es interessant. Oh, jetzt muss ich wieder zurückgehen. Wie geht denn das? Moment mal. Ja. Jetzt kommen wir zu Temperaturen. So, jetzt spreche ich zunächst mal über gewöhnliche Temperaturen. Bitte beachten Sie das Wort gewöhnliche Temperaturen der letzten 400.000 Jahre. Die sind gewöhnlich. Und Sie sehen, das sind die Eiszeiten. Hier haben wir die Warmzeiten, hier wird es bitterkalt. Und hier sind wir, ganz rechts, da sind wir. Das ist das gewöhnliche Wetter. Hier unten ist aufgetragen der CO2-Gehalt und der sieht aus, als wenn er genau den Temperaturen folgt, aber er folgt in ungefähr 900 Jahren nach. Ganz einfacher Effekt, weil warmes Wasser gast CO2 aus, kaltes bindet es. Und ich möchte darauf hinweisen, weil ich da nachher noch mal ganz kurz drauf komme, der Unterschied ist ungefähr 100 ppm nur. Trotz riesiger Temperaturunterschiede, das sind über 12 Grad in der Antarktis, hin und her. Beachten Sie das bitte, die 100 ppm, ich komme darauf nochmal zurück. Also, hier noch ganz kurz zu sagen, wir werden das wieder erleben, denn diese Form wird sich weiter fortsetzen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die Eiszeiten aufhören. Wir sind kurz vor der nächsten, aber das dauert natürlich relativ lange, bis es soweit ist dann. So. Jetzt schauen wir uns die ungewöhnlichen Wetter an, also die ungewöhnlichen Temperaturen. In denen leben wir, die sind nämlich ungewöhnlich, weil sie so angenehm für die Menschen sind. Gewöhnlich ist Eiszeit mit Gletschern bis nach Norddeutschland hin. Das ist gewöhnlich. Das wird uns wieder blühen, der Menschheit. Also wir regen uns auf über eine Zeit hier, die absolut ungewöhnlich ist, nämlich sehr schön warm. Hier sind die Maxima, Holozän-Maxima und hier sind wir hierhin. Die mittelalterliche Warmzeit hier war genauso. Die römische Warmzeit war so etwa wie unsere Zeit und die beiden Holozän-Maxima waren noch wärmer. Und dann haben wir hier die kleine Eiszeit, die kennen Sie alle von den holländischen Winterbildern. Und da gab es auf der Themse, auf der gefrorenen Themse gab es Weihnachtsmärkte, wenn man so will. Und die Ostsee war in dieser Hochzeit teilweise über mehrere Jahre zugefroren. Da konnten die Armeen mit schweren Kanonen drüber ziehen. Das war alles mal möglich. Also das haben wir glücklicherweise jetzt hinter uns. Ist es wieder bei uns schön warm. Ja, als nächstes noch Meeresspiegel. Auch das ist natürlich ein interessantes Thema, was von den Medien immer wieder völlig falsch dargestellt wird, völlig unverständlich, denn 2-3 Mausklicks, dann kommen Sie zu den offiziellen Stellen, die Meeresspiegel messen. Und hier sind solche Messungen mal dargestellt. Sie werden sich wundern, was es alles gibt. Es gibt steigende Meeresspiegel irgendwo, es gibt fallende Meeresspiegel irgendwo, es gibt solche, die keinen Trend haben. Und im globalen Mittel haben wir zwischen 0,4 und 1 Millimeter pro Jahr. Das ist eine sehr recht gute Veröffentlichung von einer 3 US-Universitäten und der jüdischen Universität Jerusalem, glaube ich. Das Problem bei den Meeresspiegeln ist die Berechnungsmethode. Das ist ja recht komplex, wenn Sie sowas natürlich berechnen wollen. Daher kommen auch die unterschiedlichen Aussagen. Und was noch hinzukommt, dass die Satellitenmessungen das Doppelte anzeigen. Die veröffentlichen aber nicht, wie sie das berechnen. Also das ist eigentlich noch eine unklare Sache, man kommt da nicht dahinter. Aber die Pegelmessungen sind verlässlich und die zeigen also keine gefährlichen Erhöhungen an. Also das, was so ab und zu kolportiert wird von mehreren Metern pro Jahrhundert, ist also völliger Unfug. So, Jetzt bin ich also mit meinem, wie lange haben wir denn jetzt
noch? Sie haben noch ein bisschen Zeit.
Gott sei Dank habe ich noch ein bisschen Zeit. Das war also ein Schnelldurchlauf. Jetzt habe ich so ein paar weitere Themen, die möchte ich nur verbal behandeln. Ja, Deutschland und die CO2-Vermeidung. Also wir haben in Deutschland unter 2%, ich glaube im Moment sind es 1,8% CO2 der ganzen Welt, maßen uns aber an, die ganze Welt belehren zu wollen und Vorreiter zu sein. Das heißt, was wir machen, ist völlig unwirksam, absolut unwirksam. China hat mehr als 30% und die denken gar nicht daran, ihre Kohleverbrennung aufzugeben. Übrigens wir auch nicht. Das steht bloß in den Medien nicht. Deutschland ist wieder dabei, zu einem Kohleverbrennungsland zu werden, weil wir anders gehen hier die Lichter aus. Das steht bloß nicht in den Zeitungen. Alle Kohlekraftwerke, auch die alten, die werden wieder hochgefahren. Sonst bricht alles zusammen. Mit Wind und Sonne kann man, aber das muss ich ja nicht sagen, Herr Haferbock, wenn ich das erzählen, können Sie unser Land nicht betreiben. Interessant, der Begriff der Klimasensitivität, das ist also diese Zahl, die besagt, um wie viel Grad die globale Temperatur ansteigt, wenn man das CO2, den CO2-Gehalt hypothetisch verdoppeln würde. Und darauf beruhen eigentlich alle Maßnahmen, jetzt auch wieder in Doha beschworen und so weiter. Bloß der Witz ist der, die Klimasensitivität ist wissenschaftlich völlig unbekannt. Nur eine riesige Spanne. Und ja, da kann man sich aussuchen. Also die Fachliteratur, die ich kenne, die sagt so, also jetzt die neuere, 0,6 bis 1,5 Grad. Das IPCC sagt 1,5 bis 2,5 Grad. Niemand weiß, was es ist. Also man kann nur sagen, wenn man auf solch einer Basis milliardenschwere CO2-Vermeidungsmaßnahmen dem Steuerzahler zumutet, ist das unverhältnismäßig. Ich drücke es mal sehr vornehm und freundlich aus. Was interessant ist, sind die CO2-Konzentrationen. Da gibt es also auch sehr große Nichtkenntnis drüber. Man denkt ja so, also die Menschheit bläst CO2 in die Luft und die CO2-Erhöhung, die wir messen, von 280 ppm bis heute auf 400, das ist der industrialisierte Mensch. Lass mich da nichts von Leuten erzählen, die das abstreiten, das ist wirklich so. So, nun ist es natürlich so, man denkt, ja, das ist so wie ein Wassereimer, da fließt immer das Wasser rein, es wird immer höher. Ja, aber wie kommt es, dass Folgendes passiert ist? Am Anfang der Industrialisierung ist überhaupt nichts passiert. Da ist das CO2 in der Atmosphäre praktisch ganz leicht angestiegen. Heute geht von jeder Tonne CO2, die von der Menschheit erzeugt wird, die Hälfte nur in die Atmosphäre, die andere Hälfte zu gleichen Teilen ins Meer, in die Ozeane und in den Pflanzenwuchs. Was ist denn da passiert? Wie geht denn das überhaupt? Nun, das hat einen ganz einfachen Grund, deswegen nehme ich mir hier nur 2-3 Minuten, um das genauer zu erklären. Die Ozeane, die haben ungefähr 40 Mal freigelöstes CO2 wie die Atmosphäre. Das heißt, die sind sozusagen also wie Riesenelefanten, die von der Mücke gestochen werden. Wenn in unserer Atmosphäre was passiert, sich das CO2 erhöht oder erniedrigt, merken die das gar nicht. Der Partialdruck des CO2 im Ozean bleibt konstant. So. Wenn aber jetzt die Menschheit, das hat sie ja nun getan durch Industrialisierung, immer mehr CO2 in die Luft bläst, dann steigt der Partialdruck in der Atmosphäre an, der im Ozean bleibt gleich. Und diese Differenz der Partialdrücke, die drückt immer mehr CO2 in die Ozeane rein. Und das ist der Grund, warum wir heute die Hälfte schon von dem, was wir erzeugen, dass die Hälfte nur noch in die Atmosphäre geht. Und wenn man jetzt weitermacht, wird Folgendes passieren. Wir haben gar nicht mehr, die Menschheit hat gar nicht mehr genug Brennstoffe, um diesen Zustand, der ja bedeutet, dass sie müssen immer mehr CO2 erzeugen, damit überhaupt diese ganze, der CO2-Gehalt der Atmosphäre noch weiter ansteigt, der ist nicht lange aufrechtzuerhalten. Und wenn Sie das mal so grob berechnen, wird etwa bei 600 bis 800 ppm wird Schluss sein. Da ist nichts mehr. Also es ist nicht so, dass wir jetzt durch dauernde CO2-Erzeugung, durch Kohleverbrenner irgendwie in einen ganz schlimmen Zustand geraten werden. Das ist nicht der Fall. Und ehe es soweit ist, werden natürlich selbstverständlich die Kernkraftwerke schon, die ja CO2 sind, die Stromversorgung und die Energieversorgung in allen möglichen Anwendungen schon die Kohle verdrängt haben. Das ist natürlich eine Sache von vielen Jahrzehnten, aber das wird kommen. Also wir werden den Zustand 600, 800 ppm nie erreichen. So, da jetzt noch ganz kleine zwei Sachen, dann bin ich fertig. Darf ich das noch?
Ja, ja.
Ja, ich muss ja da so vorsichtig sein, dass ich nicht zu lange. Ne? Vielleicht noch mal klimahistorisch, das ist auch ganz interessant. Wenn man mal nachguckt, was ist denn so passiert in den letzten Millionen und ja, bis zur halbe Milliarde Jahren mit dem CO2. Und da sehen wir, das CO2, das ist unglaublich wechselhaft gewesen. Also wir haben bis 7000 ppm vor 250 Millionen Jahren schon gehabt. 7000, heute haben wir nur 400. Aber wir hatten auch 180 ppm vor 300 Millionen Jahren. Das war es also ganz unten. Und was die wenigsten wissen, das geht gar nicht mehr so weit runter. Und natürlich, man kann natürlich schon weiter runtergehen, aber da hört das Leben auf, weil dann die Photosynthese aussetzt. Die Photosynthese besteht ja, Hauptagenten Wasser und Sonnenlicht, ne, CO2 und Sonnenlicht. Und ungefähr bei 100, 150 ppm wird es kritisch. Also wir können eigentlich froh sein, dass wir heute 400 ppm haben. Da sind wir auf der sicheren Seite. Das nur mal so nebenbei. So, dann jetzt ganz zum Schluss, vielleicht ein bisschen mit den Dingen vertrauter. Ursachen von Klimaänderungen. Was sind denn dann eigentlich die Klimaänderungsursachen? Was weiß denn die Wissenschaft darüber? Also, wenn man ehrlich ist, so gut wie nichts. Immer noch. Am besten sind eigentlich die Eiszeiten bekannt. Das ist also die Milankovitch-Theorie. Also das sind so die Veränderungen, ist astronomische Veränderungen, die Erdachsen, die präzessieren mit der Zeit, ändern sich, die große Ellipse ändert sich. Das weiß man so einigermaßen, aber auch nicht ganz sicher. Und dann hat man den 150 Millionen Jahre Zyklus, das hat eine Veröffentlichung von Weizer und Scharwiff rausbekommen. Das sind die Staubwolken, die die Erde im Laufe ihrer Zeit durch die Galaxis erfolgt. Alles Weitere ist nicht bekannt. Die Kandidaten, und damit höre ich dann auf, die Kandidaten für kürze Zeit sind eindeutig Sonnenzyklen. Nicht beliebt in einem Teil der Fachwissenschaft, die sich hauptsächlich mit CO2 beschäftigt, und zwar hauptsächlich das Sonnenmagnetfeld. Und wir haben zum Beispiel hier mehrere Zyklen, der Hallstattzyklus 2300 Jahre, Eddy-Zyklus 1000 Jahre, Süsti-Fries 120 Jahre, Gleisberg 87, Hale 22, Schwabe 11. Und diese Zyklen können ganz gut, zumindest bei den letzten 2000 Jahren, den Temperaturverlauf der letzten 2000 Jahre wiedergeben. Und dann haben wir natürlich noch für kürzere Zeiten die sogenannten Ozeanzyklen. Das ist also auch erst seit ungefähr 100, 200 Jahren bekannt, wie die atlantische multidekadale Oszillation, die uns jetzt wieder beschert, kälteres Wetter, das ist nämlich die Armut, die jetzt wieder abnimmt, auch verminderte Sonnenscheindauer. Wir haben die NAO, die PDO, also es gibt unglaublich viele Ozeanzyklen und natürlich nicht zu verschweigen, auch das CO2 spielt dabei etwas mit. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen.
Ja, also Professor Horst-Joachim Lüdecke, er ist Physiker und Ingenieur, also Physiker und Informatiker. und hat sich eben mit dieser Klimathematik schon lange auseinandergesetzt. Also das ist sehr interessant, finde ich. Ich habe auch schon ein paar Fragen. Unter anderem würde mich sehr interessieren, wer eigentlich diese Berichte für die Politiker schreibt, in denen ja ein ganzer Teil von den hier thematisierten Punkten überhaupt gar nicht vorkommt, offenbar. Ja, also das ist sehr interessant und außerdem würde mich auch interessieren, wie man tatsächlich in den letzten, so genau sagen kann, was da sich in den letzten 900 Jahren abgespielt hat, beziehungsweise weshalb die CO2-Konzentrationszunahme sich dann eben erst 900 Jahre später zeigt. Aber bitte schicken Sie uns Ihre Fragen an kontakt@corona-ausschuss.de und wir würden das dann sammeln und Herrn Lüdecke dann auch schon vorstellen, sodass er sich vorbereiten kann und dann hoffentlich vielleicht in der nächsten Sitzung eben mit Ihnen darüber sprechen können. Ja, ich freue mich, weil jetzt direkt unser nächster Gast reingekommen ist. Dr. Thomas Binder, freut mich sehr. Hallo. Wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit, also du warst ja schon mal im Ausschuss, das ist eine ganze Weile her, und hattest eben auch berichtet über quasi dein Schicksal, was dich ja ereilt hatte, als du eben da recht früh Zweifel an der ganzen Narrative geäußert hast. Und da ist ja doch einiges auf dich zugerollt damals. Ich würde mich freuen, wenn du dich kurz einmal noch mal vorstellen könntest. Die allermeisten werden dich kennen, aber vielleicht einfach noch mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen könntest, also vielleicht auf die Vorgänge vor langer Zeit. Es ist ja doch so, dass man jetzt wieder zurückblickt und sagt, mein Gott, also wie war das so ganz am Anfang? Und auch natürlich den Aspekt, wir sehen es ja jetzt an den RKI-Files, dass eben ganz viele der Aspekte, die thematisiert wurden damals, sich ja nun als absolut berechtigt erweisen. Ja, und so rückblickend vielleicht das auch noch mal ein bisschen einzuordnen, also was dir da auch, muss man wirklich sagen, an Unrecht auch geschehen ist. Ja, ich übergebe dir das Wort.
Guten Tag, liebe Viviane, herzlichen Dank für die erneute Einladung. Ich habe nachgeschaut, er hatte mich schon mal eingeladen in der 91. Sitzung. Da hatten wir ja eben über meine Verhaftung berichtet, die darauf zurückging, dass ein anonymer Verleumder in meinen Blogs, Tweets etc. Bedrohungen sah, behauptet hat, ich sei bewaffnet und hätte eine psychiatrische Vorgeschichte und gemeinsam mit dem Landammann des Kantons Aargau, auch ein beides gute Bekannte von mir, haben sie dann entschieden, ja, ich müsse wahnsinnig sein, den Polizeipräsidenten des Kantons Aargau informiert und dann wurde ich von einer Antiterroreinheit in meiner Praxis verhaftet am Ostersamstag 2020. Und weil man nach einer Stunde herausgefunden hat, dass alles nicht stimmte, alles eine Verleumdung war, musste man da irgendwie rauskommen und hat mich dann für Corona-wahnsinnig und selbstgefährlich erklärt und in die Psychiatrie geschickt. Ja, nach 6 Tagen war ich wieder draußen und wieder in meiner Praxis und das hat mir nur noch mehr Energie gegeben, natürlich meine Informationsarbeit der Bevölkerung weiter zu intensivieren, denn es ist meine Pflicht als Arzt, so wie ich meine Patienten über ihren medizinischen Zustand in einer Art informieren muss, dass sie es Laien verstehen und sie dann überhaupt erst informiert entscheiden können, wie machen wir weiter, so musste ich doch die Bevölkerung über diese Krankheit der gesamten Bevölkerung informieren, so dass es jeder verstehen kann und dann entscheiden kann, wie er mit diesem Corona-Narrativ umgeht. Ja. Du hast es angetönt. Ich denke, die Aufarbeitung hat neuen Schub bekommen durch die RKI-Files. Die bekommen in Deutschland in den alten Medien Traktion. Irgendwann werden auch die Schweizer alten Medien nicht darum herumkommen, was im großen Kanton, wie wir Deutschland bisweilen nennen, geschieht. Die Schweizer machen in der Regel alles dem großen Kanton nach. Und das haben wir auch hier bei Corona gesehen. Also es lief hier natürlich genau gleich ab wie bei euch. Und so eine Aufarbeitung ist dringend notwendig, weil gerade jetzt ja beispielsweise in der Schweiz das Epidemiegesetz revidiert werden soll. Ich denke, das wird überall geschehen. Und diese internationalen Gesundheitsvorschriften revidiert werden sollen. Aufgrund der Lehren aus der sogenannten Covid-Pandemie. Und die gegenwärtigen Lehren auf dem Unwissensstand der Bevölkerung und der Mehrheit der Bevölkerung, der Mehrheit der Politiker wäre natürlich fatal, wenn der gesamte Corona-Nonsens dann in Stein gemeißelt wäre. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da jetzt noch mehr Gas geben, weil die Zeit drängt.
Darf ich dich noch mal kurz zur Einordnung der Situation auch in der Schweiz? Ich würde gerne noch mal wissen, wie verhält es sich? Also wie viele Leute haben da jetzt tatsächlich Zweifel bekommen? Kann man sagen, ob sich noch viele Leute, also ich meine nicht, dass man das jetzt direkt so belegen könnte, aber ist das auch eine wachsende Diskussion? Oder wie viele Leute lassen sich denn überhaupt noch impfen? Ist das noch ein Thema oder ist das jetzt auch passé? Also in Deutschland ist es ja ziemlich passé, muss man sagen.
Ja, eben, in den Leitmedien kommt langsam ein bisschen Information durch. Wie gesagt, der Druck gerade aus Deutschland ist groß. Es kommen Rufe nach einer Aufarbeitung, wie weit diese gehen soll. In der Regel heißt es natürlich dann jeweils, ja, wir haben schon gewisse Fehler gemacht, aber im internationalen Vergleich, da waren wir vergleichsweise spitze. Also wir haben vergleichsweise sehr wenig falsch gemacht. Dabei haben natürlich auch wir alles falsch gemacht. Und in der Schweiz haben wir noch ein bisschen Drive bekommen durch einen ehemaligen Bundesrat, Altbundesrat Ueli Maurer. Er war Finanzminister bis 2022. Ende 2022 ist er zurückgetreten. Er war also in der entscheidenden Phase von Covid in der Schweizer Regierung. Wir haben ja keinen Ministerpräsidenten, keinen Kanzler. Wir haben einfach 7 Bundesräte und im Rotationsprinzip ist dann immer einer von diesen 7 für ein Jahr der Bundespräsident, sozusagen der Chef der Regierung, der Primus inter pares. Und dieser Ueli Maurer hat schon während dieser Covid-Krise immer wieder so ein bisschen Signale ausgesendet. Ja, ich bin da nicht so ganz einverstanden, was da läuft. Und er ist jetzt massiv an die Öffentlichkeit gegangen, kritisiert massiv, was damals gelaufen ist. Und will wirklich eine vollständige Aufarbeitung. Auch darum kommen die Medien nicht herum. Natürlich wird er von gewissen auch immer noch als durchgeknallter Schwurbler, Nazi oder was auch immer dargestellt. Wir kennen dir das. Aber auf dies gibt zusätzlichen Druck. In der Schweiz ist es so, wie du sagst, obwohl die Medien, die Politiker, verzweifelt versuchen, das Narrativ am Leben zu erhalten, stimmen die Leute mit den Füßen oder, ja, besser gesagt, mit den Oberarmen ab. Also die Impfquote, die Corona-Impfquote in der Schweiz, die ist null, praktisch null. Also es gibt praktisch niemanden mehr, der sich jetzt noch impfen lässt. Das heißt, die Bevölkerung ist aufgeklärter als dies die Berichterstattung in den alten Medien vermuten lässt, sonst wäre das ja nicht der Fall. Also die Leute haben zumindest gemerkt, auch wenn sie vielleicht noch nicht alles durchschaut haben, haben zumindest gemerkt, da stimmt doch was nicht. In meinem Bekanntenkreis sind die Geimpften dauernd erkältet, haben dauernd Grippe, da stirbt plötzlich ein Junger, ein 40-Jähriger am Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine 30-Jährige am Brustkrebs, das haben wir ja noch nie gesehen. Also die Leute wachen, glaube ich, schon langsam auf, aber es ist natürlich psychologisch schwierig, so nur schon sich selbst einzugestehen, weil das Corona-Narrativ ist derartiger Nonsens, derart simpel zu erklären, dass es natürlich schmerzhaft ist, zugeben zu müssen, nach 4 Jahren, dass man auf diesen Nonsens reingefallen ist.
Und ja. 2 Fragen dazu noch. Der Herr Maurer, du hast gesagt, der hat sich schon während der Maßnahmenkrise tendenziell kritisch geäußert. Hätte er damals noch mehr in die Offensive gehen können oder war das irgendwie, also jetzt kommt er massiv raus, das ist hier sehr löblich, weil es ja auch jetzt tatsächlich bei uns ja auch diese Bestrebungen gibt, da keine Aufarbeitung zu machen. Wir haben ja hier auch den Berliner ehemaligen Oberbürgermeister, der Herr Müller, der ja jetzt auch sagt, nee, da brauchen wir überhaupt nicht weiter hinzugucken, also don't look this way sozusagen, ja. Das ist ja schon spannend, warum da eben teilweise nicht hingeguckt werden soll, also aus naheliegenden Gründen. Aber es ist ja trotzdem die Frage, warum jetzt Herr Maurer jetzt vielleicht, also aus deiner Betrachtung, vielleicht haben wir ja die Chance auch mit ihm hier auch nochmal zu sprechen, würde mich das auch sehr interessieren, vielleicht aus seiner eigenen Sicht. Aber warum denkst du, kommt er jetzt so heraus? Weil er die Fälle schwimmen sieht, der Aufarbeitung oder aus anderen Gründen?
Also ich habe mich auch natürlich dann früh gefragt, als ich gemerkt habe, dieser Uli Maurer, der scheint nicht so ganz hinter diesem Mehrheitsbeschluss des Bundesrates zu stehen. Da muss man verstehen, der Bundesrat ist eine Kollektivbehörde. Da sind ja alle großen Parteien vertreten und es ist eine Konsensbehörde und die stimmt über die wesentlichen Dinge ab. Und die Mehrheitsentscheidung gilt, auch wenn die zum Beispiel nur 4-3 ist. Es gibt bei 7 Bundesräten immer eine Mehrheit und die unterlegene Minderheit muss dann diesen Mehrheitsentscheid öffentlich mittragen. Das ist das traditionelle Schweizer Regierungssystem. Mhm. Und eben, als ich realisiert habe, dass Uli Maurer doch zum Teil kritisch zu sein scheint, habe ich mir selber auch überlegt, was würde ich an seiner Stelle tun. Und zuerst habe ich mir gedacht, ja, ich müsste wohl zurücktreten. Ich könnte nicht hinter diesen absurden Maßnahmen stehen. Ich müsste zurücktreten. Und wenn du das nicht öffentlich klar kommunizieren kannst, kannst du immer sagen, ich muss aus gesundheitlichen Gründen zurücktreten. Das kann jeder Politiker. Und dann habe ich mich aber auch schon früh gefragt, ja, ich könnte das vielleicht vor mir selbst moralisch rechtfertigen, indem ich mir sage, ja, Moment, wenn ich zurücktrete, dann werde ich vielleicht ersetzt durch einen anderen. Und dann ist es nicht mehr einer gegen 6 Bundesräte, sondern 0-7. Vielleicht ist es doch besser, ich bleibe in meiner Position und kann vielleicht wenigstens versuchen, noch Schlimmeres, das Allerschlimmste zu verhindern. Immerhin gab es in der Schweiz keine relevante Debatte, beispielsweise über ein Impfobligatorium, was in Deutschland und Österreich sehr wohl der Fall war. Also unsere Regierung war da doch immerhin ein bisschen zurückhaltend unterwegs. Und ich denke, da hat er eigentlich recht mit dem gehabt. Ich habe ihn getroffen vor 2 Wochen am ersten Schweizer Corona-Symposium, da hat er gesprochen, ich habe gesprochen. Ich konnte mit ihm reden und er hat mir eigentlich dies bestätigt. Er hat auch gesagt, ja, wenn ich zurückgetreten wäre, hätte das 3-4 Tage ein bisschen Medienwirbel gegeben, dann hätte man mich natürlich auch wieder als durchgeknallten Schwurbler dargestellt, der halt jetzt ist halt auch einer der 7 Bundesräte total durchgeknallt und gehörte eigentlich in die Psychiatrie und da wäre das verstummt. Also ich glaube, ich kann mir wirklich vorstellen, in der Regierung zu bleiben und vielleicht dort wenigstens zu versuchen, ab und zu ein bisschen auf die Bremse zu drücken, war für die Schweiz vermutlich besser, als wenn er einfach zurückgetreten wäre. Mhm. Dass wir halt alle bei Covid versucht haben, in unserer Position das für uns Möglichste zu tun. Und dazu gehörte vielleicht auch die Position eben nicht zu verlassen, aus Protest, sondern wenigstens zu versuchen, an unserer Stelle wo auch immer ein bisschen Gutes zu tun.
Ja, also das ist ein sehr interessanter Gedanke oder auch sehr nachvollziehbar. Das kann ich mir nämlich auch tatsächlich gut vorstellen. Man hat ja sonst auch das Phänomen, wenn die Guten sozusagen überall zurücktreten, dann übernehmen eben genau möglicherweise andere Eiferer oder Hardliner eben das Ruder. Und Herr Maurer hat ja jetzt unter Umständen auch sehr viele Informationen gesammelt, ja, weil er war ja möglicherweise auch eben in die meisten dieser Entscheidungsprozesse irgendwie eingebunden und hat wahrscheinlich an diesen Strategietreffen dann auch daran teilgenommen und hat unter Umständen ja Dinge, die er vielleicht sogar später auch bei einer, sollte sich ein Corona-Untersuchungsausschuss oder so etwas, ein offizieller vielleicht auch etablieren, die er dann auch gegebenenfalls aussagen kann, wenn er dann eine entsprechende, ich weiß nicht, wie das dann strukturiert ist, vielleicht auch eine Aussagegenehmigung bekommt oder wie auch immer das dann läuft dort, ja. Aber er hat auf jeden Fall ja auch veritables Wissen dann angehäuft. Das könnte ja auch nochmal später wichtig werden. Also auch vor dem Hintergrund ist natürlich teilweise wichtig, Insider zu bleiben.
Ja. Also was er klar kommuniziert hat, ist, dass er findet, sie seien von der Wissenschaft einseitig informiert worden. Das sei mittlerweile völlig klar geworden, dass sie massiv einseitig informiert wurden und gar nicht die Möglichkeit hatten. Es wurde das andere Narrativ, unser Narrativ wurde ihnen gar nie präsentiert. Wir wurden ihnen gegenüber halt immer als durchgeknallte Schwurbler dargestellt und da hörten sie das gar nicht. Wo ich nicht mit ihm einverstanden bin, er findet eigentlich, ja, bestrafen soll man niemanden. Man soll jetzt da aufeinander zugehen, das finde ich schon richtig. Aber die wirklich Schuldigen, Hauptschuldige, die gehören bestraft. Das kann nicht sein, dass in diesem größten medizinischen Verbrechen aller Zeiten, dieser noch nie dagewesenen humanitären Katastrophe, die Hauptverantwortlichen ungeschoren davonkommen. Die schlimmsten Verbrecher gehören lebenslang verwahrt, ob dann in einer Gefängniszelle oder in der geschlossenen Psychiatrie, das muss man vielleicht von Fall zu Fall entscheiden. Aber das muss natürlich passieren. Es darf da keine Generalamnestie geben. Auch einem Uli Maurer würde ich persönlich keine vollständige Amnestie gewähren. Aber ich würde ihm so im Sinn von ja einem Mafioso, oder der dann zur Polizei geht und seine Kollegen verrät, Strafmilderung zugestehen.
Wie so ein, wie nennt man das nochmal, eine Art Deal. Aber also was natürlich tatsächlich ist, es muss ja zumindest erstmal eine Aufarbeitung stattfinden. Man kann sich dann ja immer noch über das Strafmaß oder sonstige Dinge, das kann ja dann auch eine gesellschaftliche Diskussion werden. Aber natürlich kann man nicht einfach sagen, so wie Herr Spahn ja bei uns gesagt hat, wir werden uns einiges zu verzeihen haben. Aber dann müssen ja erstmal die Fakten auf den Tisch. Es muss ganz klar sein, wer hat wie was gemacht und wie hat er es gemeint und unter welchem Druck stand er vielleicht oder sonst was. Und dann, wenn das alles besprochen ist und man überhaupt erstmal das Ganze eingestanden hat oder sich klar gemacht hat, dann kann man über den weiteren Schritt sprechen, weil sonst wird ja diese Amnestie sofort eine No-Go-Zone. Da kann man sich ja gar nicht mehr hinbewegen, weil das ist ja sowieso alles zu verzeihen nach der Vorgabe. Ja, also insofern, na gut, du hast eine Präsentation heute mitgebracht, die, glaube ich, nochmal so ein bisschen Rundumschlag macht, wo wir stehen. Würde ich dir.
Vielen Dank. Vielleicht noch mal ganz kurz. Ich glaube, ich habe mich nicht vorgestellt, eben für die, die mich noch nicht kennen. Ganz kurz, ich studierte in Zürich Medizin. War mir dann zuerst nicht sicher, soll ich eher in die Forschung gehen oder in die Klinik. Da verbrachte ich ein Jahr im Institut für Immunologie und Virologie der Universität Zürich und schrieb dort meine Dissertation, promovierte also auf diesem Gebiet. Und entschied mich dann aber, ich will in die Klinik gehen, ich will mich um Menschen kümmern, kein Laborarzt werden, Labormediziner werden. Und da habe ich mich dann zuerst spezialisiert in innerer Medizin und dann noch in Kardiologie. Da arbeitete ich etwa 10 Jahre in Spitälern und seit 26 Jahren arbeite ich in meiner Praxis in Wettingen, das ist auch nahe Zürich, primär als Kardiologe, aber auch noch ein bisschen als Internist, als Hausarzt für einige meiner Herzpatienten. Ja, ich denke, es wäre auch gut, wenn ich den Bildschirm teilen könnte.
Noch eine Zwischenfrage oder kommst du darauf vielleicht später zu sprechen? Was du jetzt in der Praxis siehst, sind das denn auch vermehrt Impfschäden?
Ja, ich sehe natürlich vor allem Herzprobleme. Und da ist es so, ich sehe vor allem Herzprobleme und da hatte ich vor allem am Anfang, also kurz so nach der ersten, zweiten, dritten Impfung, da hatte ich schon das Gefühl, ich sehe mehr Herzinfarkte bei jüngeren Patienten und ich habe sicher auch mehr Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen, Myokarditiden und Perikarditiden gesehen als früher. Wobei du natürlich als Einzelner Mühe hast, da statistische Signifikanz zu beweisen. Aber ich hatte schon den Eindruck. Und ich habe den Eindruck, diese Herznebenwirkungen, die sind deutlich zurückgegangen. Ich könnte im Moment nicht mehr sagen, dass ich mehr solche Fälle sehe. Und das ist auch nicht erstaunlich, weil das sind zu erwartende früh- und mittelfristig auftretende Nebenwirkungen. Was wir jetzt sehen vor allem und was ich auch höre von Kollegen, ist eine Explosion von Krebs. Eben dieser sogenannte Turbokrebs. Ich weiß gar nicht, wer diesen Namen erfunden hat. Bisweilen wird uns das vorgeworfen. Das wäre keine wissenschaftliche Bezeichnung. Es gibt aber mittlerweile schon 26 Studien, peer-reviewed Studien zu diesem Thema. Das beschreibt einfach Krebsfälle, die in eher früherem Alter auftreten, und sehr rasch fortschreiten. Häufig sogar schon in einem Endstadium überhaupt diagnostiziert wurden. Also nicht mit einem kleinen Knoten wie früher, sondern gerade mit generalisierter Metastasierung. Mhm. Also diese Dinge sehen wir. Wir sehen 30-jährige Frauen mit Brustkrebs, 40-jährige Leute mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das habe ich in meinem ganzen Leben nie gesehen. Ein Kollege von mir hat einen Patienten, der hat drei verschiedene Primärtumoren, drei verschiedene Krebsarten gleichzeitig. Zwei, das habe ich auch schon mehrmals gesehen. Drei habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Also ich denke, im Moment sind eher die langfristigen Nebenwirkungen im Vordergrund. Krebs und Autoimmunerkrankungen. Und die Geburtenrate, die ist auch immer noch am Sinken. Also ich habe gerade letztens wieder mit Professor Konstantin Beck gesprochen, der ja vor allem in der Schweiz und auch mit deutschen Daten diese Baby Gap untersucht, und die Geburtenrate ist immer noch im Sinken. Also obwohl, ich denke, mittlerweile schon länger keine Schwangeren sich mehr impfen ließen. Ich meine, dies ist ja das allergrößte Verbrechen. Also ich sage jeweils, wenn ich ein Befürworter der Todesstrafe wäre, dann müssten Ärzte, die sogar Kinder und sogar Schwangere mit gegen Corona geninjiziert haben, gentransfektiert haben, wie auch immer wir das sagen, die gehörten eigentlich gehängt. Also das ist ein unglaubliches Verbrechen.
Darf ich ja, da noch eben. zwei Fragen, ja. Die mir noch gekommen sind gerade. Also einmal, wissen wir denn da schon, gibt es aus der Schweiz jetzt schon nähere Erkenntnisse, warum die Geburtenrate da sinkt? Also gibt es Erkenntnisse, was sagen die Frauen, eben mehr Abgänge oder sowas? Gibt es da schon mehr Untersuchungen? Oder hast du Kontakt zu Kollegen, die sowas berichten können?
Ja, das ist schwierig. Und damit mit dem Kontakt ist es schwierig. Es gibt schon solche Informanten, die sagen, also sie sehen mehr Aborte etc. Und Konstantin Beck konnte eigentlich klar zeigen, zusammen mit Daten, glaube ich, aus Deutschland. Daten aus Deutschland zeigten, es gibt nicht weniger Schwangerschaften, aber es gibt viel weniger Geburten. Das heißt, dass doch weniger die Fertilität, ein Fertilitätsabfall das Problem ist, sondern eine Zunahme von Aborten. Ich denke, das Hauptproblem sind diese Aborte und vermutlich vor allem im ersten Trimenon, in der Frühschwangerschaft. Ich meine, diese Lipid-Nanopartikel, ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, die durchdringen auch die Plazentaschranken, die dringen in den Embryo ein. Das sind die vulnerabelsten Zellen, oder? Bei einem Embryo, aus denen sich ganze Organsysteme entwickeln. Wenn da ein Schaden auftritt, dann ist der häufig halt so groß, dass der Embryo nicht mehr lebensfähig ist und es verborgen kann.
Ich weiß, woher der Begriff Turbokrebs kommt. Und zwar ist das nämlich der Kollege Elmar Becker, Rechtsanwalt Elmar Becker, der ja eng mit der Pathologiekonferenz verbunden ist und war und ist möglicherweise noch, oder dem, was ich daraus jetzt nach dem leider eingetretenen Tod von Professor Anne Burkhardt da noch weiter abspielt bei der Pathologiekonferenz. Und jedenfalls ist es so, dass er nämlich diesen Begriff mir gegenüber mal erwähnt hat und gesagt hat, er hätte sich den jetzt ausgedacht. Und das sollte man mal gucken, ob es dann ungefähr zu diesem Zeitpunkt auch dieser Begriff dann auch so tendenziell benutzt wurde. Also wir haben ihn daraufhin auch benutzt. Ich hatte ihn vorher nicht gehört, aber jetzt scheint er sich ja tatsächlich etabliert zu haben. Also er hatte das mitgenommen eben aus den Erkenntnissen von Professor Anne Burkhardt, weil es eben diese dramatische Entwicklung eben sich da teilweise schon abzeichnete. Ja, aber jetzt freue ich mich auf die Präsentation.
Ja, danke. Seht ihr so gut?
Ja, das ist okay. Kann ich sehr gut sehen.
Schön. Ja, eben. Ich habe mich eigentlich immer, auch schon in meinem ganzen Leben, ich habe mich nie für Details interessiert, immer für das ganz große Bild. Und ich habe mich von Anfang an bemüht, eben den Leuten das große Bild möglichst einfach zu erklären, dass sie es auch Laien sehr gut verstehen können. Und im Sinne eben dieser Aufarbeitung möchte ich gerne eben nochmals auf die aus meiner Sicht wichtigsten wissenschaftlichen Lehren aus der angeblichen Covid-19-Pandemie zu sprechen kommen. Denn nur, wenn wir dies alles begriffen haben, dann können wir wirklich die Lehren ziehen und dann können wir, wenn nötig, Epidemiegesetze, internationale Gesundheitsvorschriften, WHO-Pandemieverträge etc. anpassen, aber aufgrund der Realität, nicht aufgrund der derzeitigen Surrealität. Erstens. International verfügbare Daten und Studien zum Krankheits- und Sterbegeschehen beweisen, dass es sich bei der sogenannten Covid-19-Pandemie zumindest mehrheitlich um eine RT-PCR-Testpandemie handelte. Ich habe unten ein paar Studien dazu referenziert. Zweitens, die gesamte modifizierte RNA- und DNA-Impfstoffplattform muss verboten werden. Und drittens, die revidierten internationalen Gesundheitsvorschriften, der Pandemievertrag der WHO, dürfen auf keinen Fall ratifiziert werden. Ich habe keine Zeit als Kardiologe, um noch Bücher zu schreiben, vielleicht einmal nach meiner Pensionierung. Meine Bücher sind quasi meine Blogs und Tweets und darum werden in der Folge auch ein paar Tweets auftauchen. Und aufgrund des Datums sieht man auch, dass man damals alles hätte wissen können und auch hätte wissen müssen. Nun, wie habe ich die Covid-Pandemie erlebt? Persönlich das Erste, was ich erlebt habe, gesehen habe, waren solche Bilder aus Wuhan. Ich lasse das mal kurz laufen. Also hier fällt ein Mann angeblich tot um. Ja. Hört ihr den Ton aus?
Nee, den Ton hört man jetzt nicht.
Habt ihr den Ton aufgehört?
Nein, den Ton hat man nicht hören können.
Okay, das ist auch nicht wichtig, es sind nur Hintergrundgeräusche eigentlich. Vielleicht noch mal kurz nur, zum Beispiel dieser Mann. Hä? Mhm. Der fällt angeblich bewusstlos, tot, bewusstlos auf der Straße um. Jetzt schauen wir mal das nochmal in Zeitlupe an, wenn man das nicht gesehen hat. Also der angeblich Bewusstlose kann da plötzlich seine Knie beugen und seine Arme ausstrecken. Landet also auf seinen Händen. Er trägt vermutlich Knieschoner und er hat wahrscheinlich auch irgendeinen Schutz hier vor den Händen. Man sieht die Hände nicht wirklich, da könnte so etwas wie ein Puffer unter dem Ärmel versteckt sein. Und wenn wir noch weiter schauen, sieht man auch, dass er das Gesicht, den Kopf, der ist irgendwie mit einer Kappe oder so geschützt, aber den dreht er dann im letzten Moment noch zur Seite. Also er schaut darauf, dass er nicht auf die Nase fällt. Hm? Also alle diese Bilder, die sind fake. Und das war mir schon damals klar, das war einfach too much, das war völlig absurd, was man uns da präsentiert hat. Ich wusste damals im Januar 2020 nicht, ob diese Bilder, die eben nicht gegen ein Virus gerichtet sind, sondern gegen den Betrachter, also Propaganda, ob diese Propaganda gegen die chinesische Bevölkerung gezielt ist oder gegen die gesamte Weltbevölkerung. Dies war mir damals noch nicht klar.
Aber das Faszinierende ist ja, diese Bilder hat man ja später gar nicht mehr gesehen und die passen ja auch überhaupt nicht zur Symptomatik von Covid-19. Also das muss ja dann eine Art besonders aktive Variante gewesen sein, die da vielleicht einige Tage, einige Wochen gewütet hat.
Ja, was soll ich dazu sagen, ist fake. Ich glaube, am Schluss habe ich ganz noch mal ein Video zur Propaganda. Also rein medizinisch war mir natürlich sofort aufgefallen, dass alles, aber wirklich alles, was ich im Medizinstudium, in meiner wissenschaftlichen Ausbildung und in meiner mittlerweile 36-jährigen praktischen medizinischen Erfahrung gelernt hatte, quasi über Nacht auf den Kopf gestellt wurde. Das Nächste, nach diesen Bildern aus Wuhan, war bei uns in der Schweiz, ich glaube, in Deutschland auch etwa einen Monat ziemliche Funkstille, oder? Man dachte so, ja, China ist weit weg und so. Und dann wachte ich irgendwann plötzlich eines Morgens auf und hörte in den News, das Virus ist jetzt in Bergamo. Bergamo, 50 Kilometer südlich der Schweizer Grenze. Nicht nur die Italiener, auch die Schweizer waren schockiert. Mein Gott, jetzt ist das Virus hier. Bergamo, Zürich, Bonn, Berlin, Wien. Mein Gott, das kann in Tagen kann das bei uns sein. Und gleichzeitig erhielten wir aus Wuhan so die Botschaft mehr oder weniger, die Chinesen haben in ihrem heroischen Krieg gegen dieses Virus mit diesen unglaublichen Maßnahmen gesiegt. Und ich staunte bloß, weil offenbar fast jeder glaubte, ja, okay, also jetzt müssen wir Deutschen, Österreicher, Schweizer halt dasselbe machen wie die Chinesen. Wir müssen diese absurden, autoritären, totalitären Maßnahmen der Chinesen auch etablieren. Und bei uns geht es ja einfacher. In China musste noch das Militär in den Straßen die Ausgangssperre. Ausgangssperre wird heute freundlicherweise Lockdown genannt. Das sind Ausgangssperren, oder? Die Ausgangssperre kontrollieren. Wir Schweizer, Österreicher und Deutschen, wir sind so brave Bürger und vertrauen unseren Landesvätern und Landesmüttern derart, dass sie für uns nur das Beste wollen, dass wir freiwillig zu Hause bleiben, wenn uns dies gesagt wird. Da musste kein Militär patrouillieren, das haben wir schön brav selber gemacht. Und was mir medizinisch als erstes aufgefallen war an diesem Corona-Narrativ, das war die falsche Testindikation. Noch vor dem Test, der Nonsens war, kam die falsche Testindikation. Auch dies hätte jeder Arzt sofort rasieren sollen. Wie haben wir vor 2020 eine Grippe oder Erkältung behandelt? Nun, das sind in der Regel selbstlimitierende Erkrankungen, deshalb behandeln wir sie selbst. Nach einer Woche sind sie in der Regel vorbei. Nur wenn es uns nach ein paar Tagen immer schlechter ging, suchten wir den Hausarzt auf. Und dessen Aufgabe bestand darin, herauszufinden, ob immer noch ein rein symptomatisch zu therapierender viraler Atemwegsinfekt vorlag oder komplizierend eine sekundäre bakterielle Atemwegsinfektion, Bronchitis oder Lungenentzündung, Pneumonie dazugetreten war, die immer noch ambulant behandelt werden konnte mit Antibiotika und dann halt 2-3 Wochen dauerte. Und nur die ganz schweren Fälle hospitalisierte der Hausarzt im Spital und erst dort wurde getestet, weil erst dort spezifisch antiviral behandelt werden muss und dafür der Krankheitserreger bekannt sein muss. Es ist vorher völlig egal, ob die Grippe oder Erkältung durch Influenza, Corona, B19, SARS-CoV-2 oder was immer verursacht ist. Es hat keine diagnostischen und keine therapeutischen Konsequenzen. Deshalb haben wir nie getestet. Und jetzt plötzlich, im März 2020, rannte jeder, der auch nur Kratzen im Hals verspürte, ins Spital, rief bitte testen, 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 in der Angst, sterben zu müssen. Und nicht nur sterben zu müssen, sondern elendiglich ersticken zu müssen. Und was hat man denn den Leuten im Spital gesagt, die positiv getestet wurden? Man hat ihnen gesagt, oh, sie leiden an Covid, oh, wir können ihnen nicht helfen, wir können nichts für sie tun, bleiben sie zu Hause, gehen sie auch nicht zu ihrem Hausarzt, er ist eh überlastet, wie alle Ärzte, gehen sie nur im Spital, wenn es ihnen ganz schlecht geht. Und deshalb gingen diese Patienten eben nicht 5 Tagen bei einer Verschlechterung zum Hausarzt, sondern erst nach 10, 12, 14 Tagen oder noch später kamen sie ärztliche Behandlung direkt im Spital. Deshalb, und weil oft nur auf einen aller möglichen Erreger von Atemwegsinfekten getestet wurde, wurden viele Patienten zu spät, falsch oder gar nicht behandelt. Zwar gar nicht diagnostiziert und therapiert. Gutes Beispiel dafür, dass dies auch stimmt, kennen wir aus den USA. Da hat mir Denis Rancourt berichtet, dass in den USA auf dem Gipfel der angeblichen Pandemie eines Atemwegsvirus, auf dem ja eine Zunahme sekundärer komplizierender bakterieller Infektionen zu erwarten wäre, in gewissen Regionen der USA die Antibiotika-Verschreibungen um bis zu 50% zurückgingen. Also da wurden ganz viele, zum Beispiel bakterielle Lungenentzündungen, nicht behandelt. Und eigentlich starb eben die Differentialdiagnose innerer Krankheiten aus. Ich zeige vielleicht noch schnell etwas. Es gibt nämlich da noch was Interessantes. Sucharit Bhakti hatte denselben Lehrer in Differentialdiagnose innerer Krankheiten. Das ist dieser Professor Siegenthaler, Differentialdiagnose innerer Krankheiten. Er hatte diesen Lehrer in Bonn und ich dann später in Zürich. Und das ist, was geschehen ist. All die ganzen Mediziner, die ganze Welt betrachtete nur noch alles durch diese Covid-Brille. Es gab praktisch keine Differentialdiagnose akuter Atemwegsinfekte mehr. Alles war Covid. Okay. Dann nach der falschen Testindikation realisierte ich, das ist auch die falsche Testmethode. Ein PCR-Test ist kein Test für eine Infektion. Ein PCR-Test ist ein Test für das Vorliegen einer bestimmten Menge, eines bestimmten Anteils der Erbsubstanz eines Krankheitserregers. Deshalb ist der beste PCR-Test nie diagnostisch, nie allein diagnostisch für eine Infektion, sondern immer nur Teil des diagnostischen Puzzles und muss immer in Zusammenschau mit Anamnese und anderen klinischen Befunden gesehen werden. Korrekt gewesen wäre, zumindest anschließend nach einem Screening-PCR-Test Tests auf Antikörper und allenfalls T-Zellimmunität durchzuführen, weil nur diese Tests beweisen, dass sich das Immunsystem mit dem Krankheitserreger auseinandergesetzt hat. Das heißt, dass eine Infektion vorliegt oder vorgelegen hatte. Dann schaute ich mir von der WHO sofort, im Januar 2020, sofort zum globalen diagnostischen Goldstandard für Covid erklärten RT-PCR-Test nach dem Corman-Drosten-Protokoll genauer an. Publiziert wurde er am 23. Januar 2020 in der Zeitschrift Eurosurveillance. Erstautor Viktor Corman, Letztautor Christian Drosten, die ersten und die letzten sind immer die wichtigsten in so einer langen Liste.
Ja, und das ist ja genau dieses Paper, was innerhalb von Sekunden durchgewunken wurde im Vergleich zu anderen, wo es bis zum halben Jahr oder was weiß ich, wie lange dauern kann. Und dieses war ja innerhalb von, also waren das nicht 24 Stunden oder so, da war das durchgewunken. Exakt. Und ja, Drosten selbst sitzt ja im Board der Herausgeber. Also das ist natürlich schon sehr, sehr auffällig. Da hatte ja dann Professor Ulrike Kämmerer und so weiter und noch diverse andere hatten dann ja die ganzen Fehler in diesem Papier identifiziert. Und auch Olfert Land ist ja da Mitautor als zweiter benannt. Das ist ja derjenige, der dann die Firma Tipmolbiol damals betrieb. Inzwischen ist sie ja aufgekauft worden von Roche. Damals gab es ja auch schon einen Hinweis im Netz, der dann aber nach kurzer Zeit verschwunden war, dass die Firma ohnehin zur Familie Roche, also zu Roche Diagnostics gehörte. Das hatte ich damals noch ganz eingangs der Krise gefunden und dann war es plötzlich weg. Und Olfert Land hat ja eben den PCR-Test da in einer wundersamen, ganz engen Zusammenwirken mit Professor Drosten innerhalb von ganz kurzer Zeit entwickelt und dann auch First Mover Vorteile eben für sich in Anspruch genommen, weil dann ja Drosten die ganze Sache in die Welt geschickt hat und immer schön den Test von Tipmolbiol mitgesandt hat oder eben als den Test geschickt hat und daraufhin sind wahrscheinlich auch diverse Aufträge hereingekommen. Also das ist schon sehr, sehr spannend, war diese gesamte, auch die wirtschaftliche Verquickung dort.
Mhm. Genau, ich werde darauf gleich noch ein bisschen zurückkommen. Mhm. Dieses Testprotokoll, das ist der schlechteste mögliche aller RT-PCR-Test auf SARS-CoV-2, die man sich überhaupt vorstellen kann. Jeder fortgeschrittene Biochemiestudent kann in einem Tag einen besseren machen. Seine Fehler haben Folgen für falsch positive Ergebnisse. Es gibt massiv viele falsch positive Testresultate, weil einerseits die Sensitivität viel zu hoch ist, auch CT 35 bis 45, ich denke, die Zuhörer, die hier sind, die wissen, was das sind. In jedem Zyklus wird die DNA, also hier die RNA wird ja zuerst zurückgeschrieben in DNA, das nennt man reverse Transkription, darum RT-PCR-Test und dann läuft ein normaler PCR-Test ab. Und in jedem Zyklus wird das RNA-Molekül oder dann eben DNA-Molekül, das DNA-Molekül verdoppelt. Ja? Und oberhalb, und diese Tests wurden noch bei 35 und der Wert, bei dem sozusagen dann diese vermehrte Menge Erbsubstanz überhaupt sichtbar wird, das ist diese Cycle Threshold, also die Schwelle, die Anzahl Zyklen, bei denen eigentlich dann dieser Haufen DNA, der sich gebildet hat, aus einem theoretisch einzigen Molekül überhaupt sichtbar wird. Und da dieser Test wurde noch bei CT35 bis 45 meistens als positiv gewertet, obwohl Studien gezeigt haben, dass überhaupt von einer CT von 25 gar kein Virus kultivierbar ist, also auch keine Infektion vorliegen kann. Und der Test ist zu wenig spezifisch und vor allem noch schlimmer, er zeigte massive Kreuzreaktion mit anderen Corona-Erkältungsviren. Diese Zahlen stammen aus einem deutschen Laboringversuch Sommer 2020. Da sank die Spezifität des Tests bei Anwesenheit anderer Coronaviren von 98,6 auf 92,4%. Das heißt, die falsch positiven Rate erhöhte sich von 1,4 auf 7,6%. Nun, viele, sogar Experten, scheinen auch nach 4 Jahren noch nicht verstanden zu haben, was diese Spezifität bedeutet, dass die Bedeutung der Spezifität massiv davon abhängt, wie viel von einem Krankheitserreger überhaupt da ist, die sogenannte Prävalenz. Ich erkläre das Laien jeweils so. Testen wir 10.000 Männer mit einem 99% spezifischen Schwangerschaftstest, erhalten wir 100 positive Tests. Und weil die Prävalenz der Schwangerschaft bei Männern, genauso wie beispielsweise die Prävalenz von Coronaviren im Sommer bei uns, 0 beträgt, sind alle diese 1%, 100 positiven Tests falsch positiv. Das heißt, auch wenn gar kein SARS-CoV-2 da ist, bekommen wir im Sommer 1,4% positive Tests, die alle falsch positiv sind. Und im Winter, in der Corona-Saison, die in etwa mit der Influenza-Saison übereinstimmt, bei uns in der nördlichen Hemisphäre, so von November bis April, steigt, auch wenn kein SARS-CoV-2 ist, diese Rate auf 7,6% positive an und die sind alle falsch positiv. Zudem kann man dann mit der Sensitivität und Spezifität spielen und die sogenannten Fallzahlen dem politischen Drehbuch anpassen. Dies ist ganz wichtig zu verstehen. So wurde eigentlich eine zumindest mehrheitliche RT-PCR-Testpandemie kreiert. Dazu, was ich auch selten diskutiert erlebt habe, ist auch diese nasale Probenentnahme. Mhm. Wenn wir da mit dem Stäbchen durch die Nase gehen, dann kommen wir etwa 3 Zentimeter vielleicht oder 4 Zentimeter höher an die Rachenhinterwand, als wenn wir durch den Mund gehen. Ja, so what? Also es ist ein Atemwegsvirus, der die Atemwege, die Lunge befällt. Es gab überhaupt keinen medizinischen Grund, diese Tests nicht wenig invasiv durch den Mund durchzuführen, kurz an die Rachenhinterwand zu fahren. Es war reine Demütigung. Es war reine Demütigung der Bevölkerung um diesen, und es war ein riesen Tamtam natürlich um diesen Test, dass natürlich auch wieder die ganze Panikkulisse einfach verstärkt hat. Es gab keinen medizinischen Grund, diese Tests durch die Nase zu machen. Es gibt Videos von schreienden Kleinkindern, die von den eigenen Müttern, man muss sich das wieder mal in Erinnerung rufen, geplagt wurden, die tatsächlich glaubten, für die Gesellschaft Gutes zu tun, wenn sie da ihrem Kleinen diesen Stab da in die Nase und fast noch ins Gehirn bohren. Es war unglaublich. Es war unglaublich. Aber auch da, ich habe von keinem Arzt irgendeinen Pieps gehört. Warum machen wir das durch die Nase? Warum nicht einfach durch die Rachenhinterwand? Ich musste auch natürlich Leute testen, weil die Tests brauchen. Ich habe Tests gemacht. Ich habe natürlich niemanden initiiert, aber Tests habe ich gemacht. Ich habe die und ich sage das jetzt. Und wenn ich dafür jetzt noch verhaftet werde, dann freue ich mich. Dann kann ich öffentlich beweisen, dass ich recht hatte. Ich habe diese Tests natürlich durch den Mund gemacht. Und das eben, wie du schon erwähnt hast, oder? Bei diesen 22 Biowissenschaftlern war ich dabei, da an Position 10, in der Mitte sind die wenig relevanten, Ulrike Kämmerer war am Schluss. Kevin McKern ist dabei. Kevin McKern, Ulrike Kämmerer, das sind die PCR-Cracks. Ich bin kein PCR-Crack. Ich verstehe, was die Methode ist, was sie kann, was sie nicht kann. Es gab ein paar Monate später noch ein Addendum, da konnte ich mehr von ihr einfließen lassen in Sektion E. Da ging es eben um die Klinik, dass wir eben dass die Testindikation falsch war und die Wahl der Testmethode falsch war. Also im November 2020 haben wir eben da auf Deutsch übersetzt diesen Tweet, haben wir diese External Peer Review des Testprotokolls publiziert und verlangten die Retraktion dieses Papers in Eurosurveillance. Und natürlich hat man das nicht gemacht. Es kam dann irgendwie nach 3 Monaten so eine lausige Antwort. Ja, es war halt so dringend und so. Und darum eine Peer Review in 24 Stunden. Ja, es war wichtig. Wir mussten die Menschheit retten. Wie du schon sagtest, es gab diese Interessenkonflikte, Drosten und glaube auch Marion Koopmans zum Beispiel waren im Editorial Board der Zeitschrift Eurosurveillance etc. CPC. PCR hätte ich fast gesagt. Ja, das war alles meines Erachtens kriminell.
Thomas, darf ich noch mal kurz zwischenfragen? Sagst, dieser PCR-Test durch die Nase, also das ist ja schon klar, dass das, oder das ist ja dann auch nach einer Zeit erkannt worden. Ich finde also auch gut, dass du das hier nochmal erwähnst, dass das jetzt eigentlich gar nicht eine Änderung bringt. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, das ist völlig überflüssig, das durch die Nase zu machen und du sprichst von Demütigung und so weiter. Also das ist ja ein weltweites Phänomen gewesen und sprich, das müssten sich ja dann wirklich, ist das reiner Zufall? Hatte man da vielleicht noch irgendwelche Stäbchen übrig, die man an den Mann bringen wollte? Oder ist es eben wirklich eine... weil man es besonders bizarr, invasiv, dass die Leute eben immer mehr solche Sachen hingenommen haben. Man muss sich dem beugen und dann geht es eben noch einen Schritt weiter. Wenn man den Kindern das schon antut, dann kann man sie auch den ganzen Tag hinter einer Maske sitzen lassen und man kann sich dann auch noch impfen lassen. Also kann man das wirklich, ich meine, es ist ja schon eine ganz schön schlimme Vorstellung eigentlich, dass eben das unter Umständen so auch sich ausgedacht worden sein könnte, also nur mal als These, dass es eben in diese, also nachdem dieses White Torture oder so, ja, dass es eben diese im Prinzip in so eine Richtung, also absichtlich gegangen sein könnte.
Ja, es ist halt immer schwierig, aus der Ferne zu entscheiden, wer handelte da vorsätzlich bösartig und wer ist einfach Gehirn gewaschen. Ganz am Anfang dachte ich auch, mein Gott, sind die alle so bösartig? Aber je länger, je mehr wurde mir klar, dass wahrscheinlich bis weit oben in allen Positionen, in allen Institutionen die Leute halt genauso Gehirn gewaschen sind wie die breite Bevölkerung. Ich glaube, bei den wenigsten war tatsächlich Vorsatz da. Man hat einfach in diesem Panik, in diesem unzurechnungsfähigen Zustand von unglaublicher Panik irgendwie alles mitgemacht. Wir können vielleicht nachher noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall einen medizinischen Grund habe ich von Anfang an nicht gesehen und darum habe ich für mich auch entschieden, ich sehe keinen Grund, das den Leuten anzutun. Warum sollte ich? Also ich habe positive und negative Resultate dieses Nonsens-PCR-Tests auch bekommen, wenn ich einen Rachenabstrich mache. Ja, nun, wir sind immer noch beim Thema, dass es sich mehrheitlich zumindest um eine RT-PCR-Test-Pandemie handelt. Dafür gibt es viele Beweise, insbesondere Analysen des Sterbegeschehens von Denirancourt et al., von Kubaner et al., etc. Interessant war ja schon auch von Anfang an eigentlich, dass die Risikofaktoren an Covid zu versterben dieselben Risikofaktoren sind, wie an was auch immer zu versterben. Und dass das mediane Sterbealter an Covid zu versterben dem medianen Sterbealter entsprach. Das war doch unglaublich auffällig. Also bei Influenza zum Beispiel, da sterben ein paar Kleinkinder, dann praktisch niemand mehr und im Alter geht die Kurve hoch. Und da entsprach die Sterbekurve einfach der allgemeinen Sterbekurve. Kleinkinder praktisch Nullsterblichkeit, neugeborene Kleinkinder praktisch Nullsterblichkeit und dann geht es hoch exponentiell mit dem Alter, so wie man einfach halt so stirbt. Beweisend, dass das der eigentliche Killer nicht das Virus war, sondern unsere paradoxe Reaktion darauf, die generell falsch war, aber halt doch von Land zu Land und Region zu Region bisweilen etwas unterschiedlich war, ist aber schon allein die Tatsache, dass beispielsweise in einem Land wie Kanada im Frühjahr 2020 keine Übersterblichkeit zu beobachten war, in den USA aber schon, obwohl es zwischen beiden Ländern eine über 8000 Kilometer lange Grenze gibt, die für ein Atemwegsvirus, ein hoch ansteckendes Atemwegsvirus, eine Barriere darstellt. Der eindrücklichste Beweis aber ist für mich immer noch unter dem, im Sinne von ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, sie meines Erachtens immer noch diese Grafiken der Belegung der Intensivstationen, die es für alle Länder gibt. Hier als Beispiel diejenige für die Schweiz. Wir sehen hier die Zeit, wir sehen hier die Intensivbetten. Die schwarze Kurve, das ist die Gesamtzahl der Intensivpatienten. Die grüne Kurve sind die Non-Covid-Patienten, also Herzschlag, Hirnschlag, Lungenembolie, Schädel-Hirntrauma, nach Motorradunfall, solche Dinge. Und die orange Kurve sind die Covid-Patienten. Und dann gibt es noch die grau gestrichelte Kurve, das ist die gesamte Intensivbettenkapazität, die da am Anfang, nachvollziehbarweise, wenn es eine Killer-Pandemie gewesen wäre, massiv aufgestockt wurde auf 1500, aber dann eigenartigerweise sehr früh zurückgefahren wurde und im Verlauf der Pandemie wieder auf das Vorniveau sogar etwas darunter abgesenkt wurde. Also in der angeblichen Pandemie des Jahrhunderts hat man sehr früh die Bettenkapazität wieder reduziert auf den Vorzustand und sogar noch darunter. Jetzt, was fällt hier auf? Schauen wir mal die orange Kurve an, hier im Sommer 2020. Das ist diese falsch-positiven Rate von etwa gut 1%, die man im Sommer eben hat, auch wenn kein Coronavirus da ist. Aber man brauchte das, um den Menschen weiß zu machen, da ist auch im Sommer bei 40 Grad ein Killer-Virus, ihr müsst Masken tragen und bla bla bla. Und dann im Herbst steigt plötzlich die Anzahl der der Covid-Patienten in der Intensivstation der Schweizer Spitäler schlagartig an. Was würde man nun zu diesem Zeitpunkt von der grünen Kurve verhalten? Nun, Herzinfarkte, Hirnschläge, Lungenembolien. Ich sehe keinen Grund, weshalb die plötzlich zurückgehen sollten. Also man würde erwarten, dass die Kurve mehr oder weniger horizontal weiter verläuft, um dann vielleicht irgendwann dahinter ein bisschen abzufallen. Beispielsweise, wenn man sich entscheidet, elektive Operationen zu verschieben, weil die Intensivbetten drohen knapp zu werden. Nur, wenn wir jetzt da die schwarze Kurve und die grau gestrichelte Kurve anschauen, dann sehen wir, dass es immer große Reserven an Intensivbetten gab. Also in der Schweiz lag die Bettenbelegung meistens um 75% und man schrie schon, ja, die Intensivstationen sind überlastet, und die gleichen Medien, die das berichteten, schrieben ein paar Jahre vorher, Hilfe, Intensivbettenbelegung in der Schweiz nur 80%, das ist unökonomisch tief. Das ist völlig absurd. Dass es lokal Überlastungen in Intensivstationen gibt, das war schon immer der Fall. Ich musste schon als junger Assistenzarzt bisweilen stundenlang herumtelefonieren, um für einen Patienten von mir einen Intensivplatz in einem anderen Spital zu finden. Weil es ist klar, wenn plötzlich an einem Ort, im Einzugsgebiet eines Spitals 10 schwere Lungenentzündungen auftreten, die alle beatmet werden müssen, oder ein Autounfall geschieht mit 10 Schwerverletzten, dann ist jede lokale Intensivstation überfüllt, und dafür haben wir Krankenwagen und, wenn es sein muss, Hubschrauber. In Deutschland, der Schweiz und Österreich ein super System. Und da können wir auch die Schwerstverletzten, wenn sie nicht völlig instabil sind, von Spital zu Spital transportieren, finden immer einen Freiliebsplatz. Aber eben jetzt wichtig ist das Verhalten dieser Kurve. Also die grüne Kurve, die fällt im exakt gleichen Moment, in dem die orange Kurve der Covid-Patienten ansteigt, ab. Und zwar um fast denselben Betrag. Nun, man kann sich vorstellen, dass für jeden Covid-Patienten, der hier auf die Intensivstation kommt, eine übernatürliche Instanz, ich denke, die meisten würden sie Gott nennen, einen Herzinfarkt, eine Lungenembolie, einen Motorradunfall mit Schädel-Hirntrauma etc. verschiebt. Oder die Erklärung für diesen praktisch völlig spiegelbildlichen Verlauf der orangen Covid-Kurve und der grünen Non-Covid-Kurve ohne relevanten Einfluss auf die schwarze Kurve, die gesamte Intensivstationsbelegung. Die Erklärung dafür ist so, ist die, dass halt bei Eintritt ins Spital jeder diesen Test getestet wurde. Dann hat der Herzinfarktpatient, wenn nach einem Tag das Herz das Resultat positiv ausfiel, einfach von der grünen in die orange Kurve gewechselt hat. Also dieser praktisch spiegelbildliche, perfekt spiegelbildliche Beweis allein beweist, dass mehrheitlich andere Diagnosen, zuallererst Influenza, weil die Symptomatik natürlich auch am ehesten der angeblichen Covid-Symptomatik entsprach, diesem positiven RT-PCR-Nonsens-Test falsch etikettiert wurden als Covid. Ich sage jeweils, Würfeln wäre weniger invasiv und günstiger gewesen. Ich habe dies schon hier im Herbst immer wieder publiziert, erklärt. Da war es noch nicht so klar. Im weiteren Verlauf wurde es noch viel eindeutiger. Niemand hat mich jemals deswegen attackiert oder versucht, mich zu widerlegen. Dies allein beweist die weitgehende RT-PCR-Testpandemie. Kommt noch dazu. Beispielsweise in Deutschland gibt es pro Kopf etwa dreimal mehr Intensivbetten als in der Schweiz, beispielsweise in Schweden nur etwa halb so viele. Ja, wenn jetzt wir Schweizer an der Kapazitätsgrenze wären, dann müsste man ja erwarten, dass ihr Deutschen noch freie Turnhallen habt auf den Intensivstationen. Und in Schweden, bei nur halb so vielen Intensivplätzen pro Kopf, die Patienten auf den Gängen liegen müssen. Es gab aber in keinem Land auf diesem Planeten jemals eine Überlastung, mindestens auf nationaler Ebene der Intensivstationen. Na, was auch noch wichtig ist, natürlich nicht jeder dieser angeblichen Covid-Patienten wurde in der Intensivstation auch als Covid behandelt. Ein weiterer schwerer Fehler, wobei ich glaube nicht, dass ein Fehler, Fehler oder Vorsatz. Ein weiteres schweres Problem war, dass eben die Labors, sogenannte laborbestätigte Fälle, direkt den Gesundheitsbehörden in der Schweiz und das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldeten als Covid-Patienten. Richtig gewesen wäre, wenn die Ärzte, die behandelnden Ärzte, die klinisch bestätigten Fälle an das Bundesamt für Gesundheit gemeldet hätten. Und die waren eben um Größenordnungen tiefer. Dies war ein fundamentaler Fehler, dass die Labors diese Direktmeldung, laborbestätigte Fälle, sie waren ja so ehrlich noch, sie haben ja in der Zeitung, mindestens in der Schweiz, haben nicht mehr gesehen, Anzahl laborbestätigter Fälle. Und weil der Test ja eben Nonsens ist, ist diese Zahl völlig nichtssagend, sondern wenn schon, wären die klinisch bestätigten Fälle entscheidend gewesen. Ja, dann höre ich natürlich oft, ja, also was RT-PCR-Testpandemie, Blödsinn, oder? Das gibt es gar nicht. Da verweise ich jeweils auf die New York Times, nicht bekannt als Verschwörungstheoretiker-Medium. Da wurde im Januar 2007 ein Artikel publiziert unter dem auf Deutsch übersetzten Titel Vertrauen in Schnelltest führt zur Epidemie, die keine war. Beschrieben wird eine vermeintliche Keuchhustenepidemie im Jahr 2006 in New Hampshire. Da husteten plötzlich ein paar Ärzte und Patienten, eher ein bisschen länger als sonst. Dann kam eine Infektiologin auf die glorreiche Idee, das könnte eine Keuchhustenepidemie sein. Da hat man so einen hausgemachten PCR-Schnelltest gemacht, viele getestet und 142 hatten einen positiven PCR-Test, wurden also diagnostiziert und behandelt als an Keuchhusten leidend. Nun, in den später erhaltenen Resultaten der angelegten Bakterienkultur, dem diagnostischen Goldstandard für den Nachweis des Pertussis-Erregers, konnte in keinem einzigen dieser 142 Fälle, dass der Erreger des Keuchhustens nachgewiesen werden. Das heißt, es handelte sich hier zu 100% um eine vollständige PCR-Testepidemie. Und was dort eben lokal ablief, das lief hier global ab. Geradezu prophetisch klingt ein Zitat aus dem Artikel. eines Epidemiologen, ich habe das auf Deutsch hier übersetzt, einer der beunruhigendsten Aspekte der Pseudo-Epidemie ist, dass alle Entscheidungen zum damaligen Zeitpunkt so vernünftig erschienen. Kommst du uns das irgendwie bekannt vor? Ja? Haben unsere Kollegen, die in diesem Covid-Wahnsinn leben, nicht genau diesen Eindruck heute? Ich habe es mal zusammengefasst hier im Januar 21. Es ist Nonsens, jeden symptomatischen Menschen auf ein einziges Grippevirus zu testen. Es ist Wahnsinn, dies nur mit einem wenig spezifischen RT-PCR-Test zu tun, ohne Berücksichtigung von CT und Klinik. Und es ist die Krönung des Wahnsinns, auch asymptomatische Menschen so zu testen, denn es gibt keine epidemiologisch relevante asymptomatische Übertragung von SARS-CoV-2. Auch diesen Mythos, dass es eine solche gäbe, verdanken wir Herrn Professor Christian Drosten, der zusammen mit Mitautoren einen Letter to the Editor des New England Journal of Medicine schrieb, der am 30. Januar 2020 publiziert wurde, also gerade mal eine Woche nach Publikation des RT-PCR-Testprotokolls derselben mehr oder weniger Leute. Und hier beschrieben wird dieser Fall der Chinesin, ihr erinnert euch vielleicht, ich glaube, die war bei einem Autozulieferer und war dann eine vermeintliche super asymptomatische Superspreaderin. Aber Journalisten haben die nachher befragt, interviewt, und aber ist klar herausgekommen, diese Frau war überhaupt nicht asymptomatisch, die war symptomatisch, hatte einfach ihre Symptome ziemlich gedämpft mit vielen Medikamenten. Also auch dieser Grundpfeiler des Corona-Nonsens-Narrativs stammt mindestens zu einem großen Teil von Professor Christian Drosten und ich sehe bis heute nicht, warum dieser Mann noch frei herumlaufen kann. Das ist keine epidemiologisch relevante Übertragung, asymptomatische Übertragung von SARS-CoV-2 gibt, ist mittlerweile in vielen Studien beschrieben. Ich höre da immer wieder, doch, es gibt asymptomatische Übertragung, man muss aufpassen. Wenn ich morgen Covid bekomme und heute meine Partnerin in die Küsse, wirklich, dann kann es sein, dass ich hier SARS-CoV-2 Betrag. Wenn ich aber einkaufen gehe, da küsse ich nicht jeden und schon gar nicht intensiv, dann bekommt niemand von mir dieses Virus am Vortag, der bei mir ausbricht, Erkrankung. Darum muss man so unterscheiden zwischen asymptomatischer Übertragung, die es individuell geben kann, bei extrem engem Kontakt, und epidemiologisch relevanter asymptomatischer Übertragung. Aber für das Gesundheitswesen, für Public Health, entscheidend ist nur die epidemiologisch relevante asymptomatische Übertragung von SARS-CoV-2, die es eben nicht gibt. Und deshalb, weil es die nicht gibt, sind alle nicht pharmakologischen Maßnahmen für asymptomatische, früher gesund genannte Menschen unwirksam und bloß schädlich. Es braucht keine Maskenstudien, Studien über Antisocial Distancing, Studien über Lockdowns. Es ist a priori klar, dass diese Maßnahmen für Gesunde nichts bringen. Wer erkrankt war, hätte zu Hause bleiben sollen, wie wir dies seit Jahrhunderten gehandhabt hatten. Dieser Mythos diente aber natürlich dazu, die gesamte asymptomatische, früher gesund genannte Gesellschaft zu drangsalieren und einzusperren. Ja, dann, das war der erste Teil eigentlich mit der RT-PCR-Testpandemie. Habe ich noch ein bisschen Zeit?
Ja.
Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist zu verstehen, dass nicht nur diese Covid-Gentransfektionen, sondern die gesamte modifizierte RNA- und DNA-Impfstoffplattform verboten werden muss. Der Covid-Impfwahnsinn begann schon vor der Wahl dieser wahnsinnigen Plattform, nämlich damit, dass man gegen SARS-CoV-2 überhaupt nicht hätte impfen müssen, weil es für die breite Bevölkerung vergleichsweise harmlos war. Man kann auch gegen SARS-CoV-2 gar nicht effektiv impfen, weil die Antikörper im Blut sind und nicht auf der Schleimhaut und vor allem auch, weil es permanent mutiert. Das heißt, die Impfstoffe rennen den Varianten immer hinterher. Erst recht, wenn man nur ein Oberflächenmerkmal des Virus wählt, wie hier das Spike-Protein. Das ist vergleichbar wie, mein Gesicht ist ein Virus und ich infiziere Sie. Dann macht Ihr Immunsystem sozusagen ein Foto von meinem Gesicht. Und wenn ich jetzt wieder daherkomme in einem Jahr, in der nächsten, in der Corona-Saison, in der Virus-Saison, mit einer gebrochenen Nase daherkommen, erkennen Sie mich, erkennt mich Ihr Immunsystem aufgrund des Fotos immer noch. Wenn Sie aber nur, wenn das Immunsystem nur ein Bild meiner Nase macht, nur das Spike-Protein fotografiert, und ich komme in einem Jahr mit einer gebrochenen Nase daher, dann erkennt es mich nicht mehr und kann nicht und weiß nicht, dass es diese Antikörper jetzt sofort produzieren kann, die es letztes Jahr gelernt hat. Das ist eben auch ein Problem. Darum ist die natürliche Immunität, Immunisierung immer besser als eine Immunisierung. Erst recht nur gegen ein Oberflächenmerkmal, ein Epitop. Und man kann eine Pandemie auch nicht mit einer Impfung beenden. Eine Pandemie eines hoch ansteckenden Atemwegserregers, den man nicht relevant eindämmen kann, das ist eine Illusion, Zero-Covid. Die endet nach etwa 3 Monaten damit, dass entweder jeder immun oder tot ist. Punkt. Fertig. Also man kann eine Pandemie, die nach 3 Monaten endet, gar nicht beenden mit einem Impfstoff, dessen Entwicklung und Testung auf Sicherheit und Wirksamkeit 10 Jahre dauert. Also schon all dies war ja Blödsinn. Und dann der Gipfel des Covid-Impfwahnsinns war die Wahl dieser Plattform. Mit der modifizierten RNA, das ist eigentlich eine Prodrug, spritzen wir die Bauanleitung für die Produktion eines körperfremden Eiweißes, hier des Spike-Proteins, in den Körper, ohne Kontrolle darüber zu haben, welche Zelle dieses in welcher Menge und wie lange produziert. Das heißt, die individuelle, wirksame, effektive Dosis des eigentlichen Medikaments, des Spike-Proteins, ist unbekannt und die variiert von Mensch zu Mensch gewaltig. Ja, dabei hat im 16. Jahrhundert einmal ein Herr namens Paracelsus gelebt, der schon gesagt hat, es ist die Dosis, die etwas ein Gift oder kein Gift macht. Nur schon, weil die individuelle, effektive Dosis an Spike-Protein unbekannt ist, hätte diese Covid-Gentransfektion niemals zugelassen werden dürfen. Das versteht jeder Primarschüler. Angeblich aber nicht die Leute in den Regulatoren für Medikamente und Impfstoffe.
Und schlimmer. Es gibt doch auch, Entschuldigung.
Nein, sag nur.
Es gab doch auch irgendwie die Devise, dass man eigentlich in eine laufende Epidemie nicht hineinimpfen soll. Das ist jedenfalls, was ja öfter mal so angesprochen wurde. Wie ist denn das hier zu sehen? Es ist ja mitten reingeimpft worden in die theoretisch bestehende schlimmste epidemische Lage nationaler Notstands.
Nur halte ich dies eben für Ablenkung, weil es eben gar keine eigentliche Epidemie gab. Also zumindest keine Pandemie unter dem Begriff, den sich ein vernünftiger Mensch darunter vorstellt, unter der Bedeutung, oder? Dass das die Ausbreitung um den Globus eines sehr gefährlichen Krankheitserregers ist, da komme ich vielleicht nachher dann noch mal schnell zurück. Also ich denke, also all diese Geschichten da mit den Pandemien impfen und so, das wäre richtig, wenn es überhaupt eine Pandemie gewesen wäre. Und eben, man kann eben, wie ich gesagt habe, man kann eine Pandemie nicht beenden durch eine Impfung. Also für mich beginnt der Nonsens vorher und ich weiß, es gibt Exponenten, die das anders sehen, aber überlegt euch mal, ob ich vielleicht nicht doch recht haben könnte. Diese Lipid-Nanopartikel, die wurden so gewählt, und die müssen vorsätzlich so gewählt worden sein, ich meine, es gibt viele Vollidioten in den Wissenschaften und der Medizin, keine Frage, aber nicht jeder kann Vollidiot da gewesen sein. Einige müssen da den Vorsatz gehabt zu haben, zu schaden. Diese Lipid-Nanopartikel, die wurden vorsätzlich so gewählt, dass sie eben nicht diese modifizierte RNA nur in beispielsweise Muskelzellen einschleusen. Da wäre es nicht so tragisch gewesen, weil wenn die kaputt gehen, können sie regenerieren. sondern die wurden so gewählt, dass sie eben in alle Körperzellen eindringen können, die mRNA in jede Körperzelle einschleusen können, inklusive Bluthirnschranke und Plazentaschranke überwinden, also auf die Hirnzellen und in die Zellen des Embryos eindringen können. Die Lipid-Nanopartikel und die Spike-Proteine und das Spike-Protein selbst sind toxisch, auch wieder ein Wahnsinn. Dann wurde ja vor einiger Zeit von Kevin McKernan, der ja auch mit uns bei diesen 22 Biowissenschaftlern war, die External Peer Review des Corbin-Rosen-Protokolls machen. Kevin McKern hat als erster die Kontamination mit funktionaler Plasmid-DNA aus dem Herstellungsprozess in E. coli-Bakterien nachgewiesen. Dies ist übrigens Prozess 2. Und dieser Prozess 2, der entsprach nicht dem in den Zulassungsstudien verwendeten und dem zugelassenen Prozess 1, nämlich der In-vitro-Transkription, also eigentlich der Synthese von modifizierter RNA. Also das wäre etwa so, wie wenn die Straßenverkehrsämter in einem Land Millionen, auf der ganzen Welt Milliarden, Zulassungen topmoderner Neuwagen einfach übertragen würden auf Millionen und global Milliarden 30 Jahre alte, durchgerostete Autos mit defekter Bremse. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und dann wurde noch als letzter Wahnsinn das Frameshifting gefunden. Ich glaube, da will ich jetzt nicht groß darauf eingehen. Es kommt einfach dadurch, diese modifizierte RNA entspricht eben nicht der natürlichen RNA, dass unsere Eiweißfabriken, die diese Übersetzung des mRNA-Codes in eine Eiweißsequenz, also in Proteine bewerkstelligen, haben dann Probleme ein bisschen damit. Das ist für gewisse ein bisschen eine Fremdsprache. Dann gibt es Übersetzungsfehler und dann wird eben zum Teil nicht komplettes Spike-Protein synthetisiert, sondern irgendwelcher Müll, also nur noch mehr Müll, der allenfalls eben noch toxischer ist. Der Hauptfehler, die Hauptsünde dieser Plattform ist aber die Injektion der Bauanleitung für ein körperfremdes Eiweiß. Im Medizinstudium, ich glaube zu meiner Zeit im zweiten Jahr, hatten wir in sowas wie Einführung in Immunologie gelernt, dass die Hauptaufgabe unseres Immunsystems darin besteht, körperfremd zu erkennen. Ja? Unsere weißen Blutzellen patrouillieren herum und die sehen dann diese Zellen, die dazu vergewaltigt wurden, ein körperfremdes Eiweiß zu exprimieren, zu produzieren und dann dieses an der Zelloberfläche präsentieren. Die sehen da eine Zelle mit körperfremdem Eiweiß, die halten die Zelle für fremd oder für von einem Virus befallen, attackieren und zerstören es im Sinne einer Autoimmunattacke. Und diese Autoimmunattacke gegen die das körperfremde Eiweiß exprimierenden und an ihrer Oberfläche präsentierenden Zellen tritt eben egal ob dieses Fremdeiweiß, ein Oberflächeneiweiß von SARS-CoV-2, von Influenza, RSV oder was auch immer ist. Dies ist der Hauptfehler der Plattform und ist wahrscheinlich auch die Haupttoxizität der Plattform. Und dieser fundamentale Fehler, der ist eben für die ganze Plattform zu erwarten. Also auf keinen Fall dürfen wir uns auch mRNA oder DNA-Impfstoffe gegen Influenza, RSV oder so spritzen lassen. Die gesamte Plattform ist fundamental fehlerhaft und muss zumindest mal bis auf Weiteres verboten werden.
Und wenn man jetzt nochmal überlegt, was du vorhin auch über die Krebsneigung nochmal angesprochen hattest, es ist ja auch in Gespräch, dass jetzt, Wolfgang Wodak sagt ja auch immer, da laufen, ich weiß nicht, 150 Experimente oder sowas, ja, Studien in Bezug auf den Einsatz von dieser modifizierten RNA. Wenn wir aber gerade sagen, da ist möglicherweise der Trigger für Krebs drin, dann ist es ja also ganz besonders grotesk, wenn diese Plattform dann auch zum Beispiel für Impfen gegen Krebs genutzt werden soll.
Absolut. Ich meine, eben, man muss unterscheiden, bei einem Patienten in einem Endstadium von Krebs, wo wir wirklich alles probiert haben, da kann man durchaus mal experimentieren und da würde ich auch nicht ausschließen, dass das dem einen oder anderen sogar helfen kann. Aber schon nur, dass man diese Plattform dann einfach von terminal krebskranken Patienten auf die gesamte Bevölkerung übertragen hat, sogar auf die ungeborene Bevölkerung, schwangere Frauen, Ja, eigentlich fehlen mir ja die Worte und darum sage ich besser nichts mehr. Es könnte sonst vielleicht auch strafrechtlich relevant werden. Und eben auch das, ich habe das hier mal getwittert, verfügen wir über ein paar Grundkenntnisse in Medizin, Virologie und Immunologie. Ich muss da den Raum für mich ein bisschen verschieben, sonst sehe ich das selber nicht mehr. Lasen die Zulassungsstudien und haben etwas gesunden Menschenverstand, wussten wir vor der Zulassung, dass die modernen Schüsse unnötig, unwirksam und unsicher sind. Heute wissen wir sogar, dass sie nicht nur unwirksam, sondern sogar negativ wirksam sind. Die Injizierten erkranken häufiger und schwer an Covid. Also es ist eigentlich eine Anti-Impfung, es ist keine Impfung. Ja. 9 von 10, ich nähere mich langsam dem Ende. Also ich dachte, ich mache gerne unter 9, gebe an, wie viele Folien es insgesamt sind, dass man, wenn man langsam am Verzweifeln ist, schon ausschaltet. Im Medizinstudium hatten wir auch gelernt, dass man beim möglichen Vorauftreten einer Epidemie sofort eine für die Bevölkerung repräsentative Studien und Überwachungskohorte bilden muss. Die wird dann seriell befragt, untersucht, getestet mit eben sinnvollen Tests auf Antikörper, auf T-Zellimmunität und so weiter. Hätte man dies getan, sofort, Anfang März, hätten wir wahrscheinlich schon Ende April 100% bewiesen gehabt, dass SARS-CoV-2 kein Killer ist und dass es keine Pandemie im Sinne der wirklichen Bedeutung dieses Begriffes gab. Dass es eben keinen Grund gab, mit SARS-CoV-2 irgendwie anders umzugehen als mit jedem anderen Grippe- oder Erkältungsvirus. Nun, eine solche repräsentative Kohorte gibt es auch nach 4 Jahren meines Wissens in keinem Land. Also entweder glauben wir, dass in keinem Land unter den sogenannten Experten, in den Gesundheitsbehörden, in den Regierungen, ein Medizinstudent, jemand mit dem Wissen eines Medizinstudenten im zweiten Jahr vorhanden ist, weil das lernten wir, glaube ich, etwa im zweiten Jahr. Oder wir realisieren, dass wir halt alle hereingelegt wurden. Ich sehe keine dritte Option. Beispielsweise in der Schweizer Regierung, da gibt es sogar einen Arzt, der war sogar ein Studienkollege von mir, Ignazio Cassis. Ich meine, nur schon die Tatsache, dass wir in der Schweiz im Bundesrat einen Arzt haben, der Außenminister ist, und der Gesundheitsminister bis Ende letzten Jahres ein Politologe war, die weiß doch auch schon, dass etwas eigenartig ist. Also wäre ich jetzt im Bundesrat gewesen, dann hätte ich mir gesagt, wenn dies wirklich jetzt die größte Krise der Schweiz seit dem Zweiten Weltkrieg ist, jetzt müssen wir doch unsere Kompetenz optimieren, bündeln. Dann wäre doch an der ersten Bundesratssitzung in dieser angeblichen Pandemie, hätten Sie doch sofort den Arzt, aus dem Außendepartement ins Gesundheitsdepartement verschieben müssen und der Politologe hätte als Außenminister Frau Merkel oder wem auch immer die Hände schütteln können. Schon nur, dass das nicht passiert ist, ist doch auch höchst eigenartig, oder? Also wenn da schon nur wenigstens eine gewisse Grundkompetenz da gewesen wäre im Gesundheitswesen, hätte sich vielleicht auch, wäre das vielleicht auch ein bisschen anders ausgekommen. In der Schweiz ist sogar die Direktorin des Bundesamtes für Gesundheitswesen, das ist so in etwa das RKI, Äquivalent des RKIs, eine Politologin. Also beweist nicht dies auch schon, dass es eben nicht um Medizin ging, sonst hätte ja der Arzt den Lied übernommen, sondern eben über Politik und darum haben die Politologen den Lied gehabt. Nun, anstatt diese Kohorte zu bilden, wird mittlerweile in der Schweiz, ich denke, das ist überall bei euch auch so, werden solche Nonsens-RT-PCR-Tests und PTR-Tests in Abwasser durchgeführt. In der Schweiz unter Federführung der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz, kurz EAWAG, die sich selbst als auch ein Lösungsinstitut lobt. Nun, surprise, surprise, diese Institution wird seit Januar 2023 präsidiert von Professor Martin Ackermann, Biologe. Und der war einer der Präsidenten der Swiss Covid-19 Non-Science Task Force, nenne ich sie. Der sitzt jetzt dort wieder an einer Schlüsselstelle, die dann irgendwann sagt, oh, jetzt haben wir mit dem PCR-Nonsense-Test im Abwasser das und das gefunden, wir haben eine Pandemie von Disease X. Wir müssen uns, es ist jetzt viel besser, moderner, wir müssen euch nicht mehr in die Stäbchen, in die Nase schieben. Wir können das heute im Abwasser feststellen. Meine Damen und Herren, pardon, aber dies ist auf Deutsch gesagt Bullshit. Bullshit findet sich im Abwasser, sonst nichts.
Aber dies ist ja auch eine ganz,
Vielleicht noch, eben, jetzt hat zum Beispiel die Luzerner Zeitung immerhin im Mai 21 einen Artikel geschrieben unter dem Titel Bill Gates, verlängerter Arm in der Schweiz, in diese Organisation und Firmen fließen seine Milliarden. Und da steht zum Beispiel, das stammt aus diesem Artikel, dass das Schweizerische Tropeninstitut, das auch das Public Health Institut der Schweiz ist, in 10 Jahren 38 Millionen bekommen hat und die EAWAG 14,1 Millionen von wem? Der Gates Foundation. Also wir Schweizer hatten offenbar Dutzende Milliarden zur Verfügung, um mindestens ökonomische Folgen dieser Wahnsinnsmaßnahmen ein bisschen abzufedern. Aber wir hatten nicht in 10 Jahren 38 Millionen für das Drogeninstitut und die 14,1 Millionen für das EAWAG, sondern mussten da Gates um Unterstützung bitten. Es ist doch alles absurd. Entschuldigung, Viviane, du wolltest mich was fragen.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht kommst du darauf jetzt gleich noch zu sprechen, aber nach den WHO, diesen Neugestaltungen der Abreden, da soll es ja auch so sein, dass im Prinzip ein Verdacht doch sehr schnell dazu Maßnahmen führen kann. Und jetzt kann ich natürlich, wenn da unten ja steht, 136 Abwasserproben, ja, mit wenigen Proben zu verfolgen, da kann ich ja zum Beispiel auch sogar gezielt Zeugs, könnte ich theoretisch, wenn man jetzt mal ganz verschwörungstheoretisch denkt, ja, könnte man auch Zeugs im Wasser ausbringen, hat dann eben, also an verschiedenen Punkten, hat dann eben entsprechende positive Ergebnisse, die sind ja überhaupt gar nicht nachvollziehbar, statt dass ich 280.000 Leute testen muss. Da komme ich ja möglicherweise sehr schnell dann auf eine pandemische Lage, die ich dann melde, geflissentlich, und dann macht die WHO da entfaltet ihren Zampano.
Also, absolut, Weber, eine gute Bemerkung von dir. Man kann entweder einen totalen Nonsens-Test anwenden, der auch positiv ist, wenn gar nichts da ist, oder man kann einen vergleichsweise guten PCR-Test machen und dann das Agens, auf das er testet, irgendwo einfach verbreitet, wie du sagst, zum Beispiel im Abwasser. Absolut. Wir wären diesen Leuten ausgeliefert, wenn wir ihnen so vertrauen. Und eben das leider immer noch herrschende Corona-Narrativ, das ist nicht falsch. Es ist kreuzfalsch. Es ist unwissenschaftlicher, unrechtlicher, unmenschlicher Nonsens von A wie keine epidemiologische relevante asymptomatische Übertragung bis Z wie Zero Covid. Und dies zu verstehen ist wichtig für das Verständnis dafür, dass eben die WHO nach dem Rezept, nach welchem sie diese Covid-RT-PCR-Test-Pandemie fabriziert hatte, nach Belieben weitere Disease X, PCR oder RT-PCR-Test-Pandemien fabrizieren kann. Und deshalb, und Dr. Tedros, der auch Biologe ist, wie der Herr Professor Ackermann, der ist auch, Dr. Tedros ist nicht Arzt, der ist Biologe. Dr. Tedros hat ja schon gesagt, hat schon erklärt, die Frage ist nicht, ob wieder eine Pandemie kommt, die Frage ist, wann wieder, in Klammer, seine nächste Pandemie kommt. Also es ist ganz wichtig, dass wir realisieren, dass wir diese modifizierten internationalen Gesundheitsvorschriften und den Pandemievertrag der WHO auf keinen Fall ratifizieren dürfen, weil sie die WHO über die Verfassungen der Mitgliedsländer stellen würden, Deutschland, Österreich, Schweiz, der ganzen Welt. In diesem Covid-Nonsens haben unsere Regierung noch scheinbar freiwillig mitgemacht. Die WHO hatte beratende Funktion. Wird dies angenommen, dann hat die WHO Befehlsgewalt. Dann kann sie einfach befehlen, Schweizer Regierung, jetzt Lockdown von bis das den Leuten spritzen, Zwangsspritzen. Und es gibt keine Institution, kein Gerichts und gar nichts, das dagegen vorgehen kann. Damit haben wir, ohne, es braucht keine wahnsinnigen Verschwörungstheorien, sondern es ist eigentlich ganz einfach, denn wer die WHO kontrolliert, der kontrolliert die Welt. Und da müssen wir nur schauen, wer kontrolliert die WHO. Und etwas süffiger auf Deutsch, auf Englisch, who controls the who, controls the world. Und dazu kommt, wie ich habe vorhin schon gesagt, eben 2009 hat ja die WHO die Pandemiedefinition massiv verändert, indem sie die Gefährlichkeit dieser Krankheitserregers aus der Definition der Pandemie entfernt hat. Seither kann sie jede saisonale Grippe, Erkältungswelle eines vergleichsweise harmlosen Virus, die um die Erde geht, als Pandemie erklären. Und sie hatte das 2009 gemacht für H1N1, das weniger gefährlich war als Influenza. Und sie hat es 2020 wieder getan für SARS-CoV-2, das weniger gefährlich war als Influenza. Und jetzt haben Sie ja noch, Sie reden jetzt mal nicht mal mehr noch von Pandemie, sondern Sie nennen das jetzt Public Health Emergency of International Concern, also öffentlicher Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung, abgekürzt PHEIC, ausgesprochen, fake. Sie lachen uns, Sie lachen toll. Uns im Gesicht. Es ist doch unglaublich. PHEIC, fake. Ja. Ich zweifle nicht, dass da gewisse Leute, die sowas planen, durchaus fantasiebegabt sind. Ja. Zusammengefasst hatte ich es mal noch in diesem Tweet. Eine Endemie eines Corona-Erkältungsvirus wurde mit PR und PCR in eine Pandemie eines Killer-Virus aufgeblasen mit sinnlosen und die mit sinnlosen, negativ wirksamen, lebensgefährlichen experimentellen mRNA-Transfektionen bekämpft wird. Oder kurz, pardon, je größer der Dachschaden, desto schöner der Blick auf die Sterne. Ich habe ziemlich viel über PCR erzählt. Ich habe am Anfang Video gezeigt zu PR, Propaganda. Jetzt nochmal als Abschluss, kurzes Video. Es dauert etwa 2 Minuten. Die Qualität ist nicht umwerfend, aber ich finde es halt doch noch ziemlich eindrücklich. Es dauert noch 2 Minuten und dann bin ich eigentlich weitgehend am Ende angelangt. Ich starte das mal.
Das gibt's doch nicht.
Hinterlegt war dieses Video, das ich in Twitter geklaut habe, mit dem Blöken von Schafen. Sonst war nichts zu hören, weil ihr das ja nicht gehört habt. Nochmal also, abschließend. Ja?
Nee, oder? Sag du bitte.
Ja, ich bin gleich fertig. Nochmal abschließend als Zusammenfassung. Eben wichtig ist, dass wir alle realisieren, dass es sich hier mindestens mehrheitlich um eine reine RT-PCR-Testpandemie handelte, dass die gesamte modifizierte RNA- und DNA-Impfstoffplattform verboten werden muss. Ich bin hier nicht groß auf die Schäden eingegangen, einfach kurz. Drei verschiedene Methoden. Einerseits die Meldesysteme, VARS etc. Andererseits Studien, die eigentlich Umfragen waren, zum Beispiel von Professor Mark Skidmore aus den USA, und die Studien, welche die Übersterblichkeit anschauten, wie Kubandler, Rancour etc., die haben drei verschiedene Methoden, haben alle Schätzungen von über 10 Millionen Covid-Impftoten weltweit ergeben. Die beste meines Erachtens Studie immer noch, die letzte von Denis Rancourt von September 2023, etwa 17 Millionen Tote. Das ist etwa einer von 470 Einwohnern, also das wären in Deutschland so 200.000, in der Schweiz, wir sind etwa zweimal kleiner, etwa 20.000 Covid-Impftote, ohne Nachweis dafür, dass sie auch nur ein einziges Menschenleben gerettet haben. Nochmals, dies ist das größte medizinische Verbrechen aller Zeiten, ein humanitäres Desaster ungesehenen Ausmaßes. Dieses darf sich nicht wiederholen. Deshalb muss die gesamte modifizierte RNA- und DNA-Impfstoffplattform verboten werden. Und dann dürfen wir eben die revidierten internationalen Gesundheitsvorschriften und den Pandemievertrag der WHO auf keinen Fall ratifizieren, weil nach diesem Rezept der RT-PCR-Testpandemie die WHO beliebige Disease X, PCR oder RT-PCR-Testpandemien fabrizieren kann. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin damit am Ende des Referats.
Thomas, ganz herzlichen Dank. Also ich finde, das ist sehr, sehr schön anschaulich. Wirklich nochmal sind die ganzen Umstände nochmal dargestellt mit den entscheidenden Knackpunkten, an denen man ja wirklich ganz deutlich erkennt, dass hier etwas fundamental nicht stimmt. Ich meine, ein schöner Ausdruck dieser ganzen Situation war wirklich diese rauchende Leiche da. Also das ist ja in dem kleinen Video also unglaublich. Und auch letztlich diese ganze Geschichte mit Bergamo, ja, unabhängig von dem, was da sind ja auch Leute gestorben. Wir hatten dann ja sehr früh, ich glaube in Sitzung 3 war das vom Corona-Ausschuss, wo wir gesagt hatten, also Titel, was war los, was ist los oder was war los in Bergamo? Und da haben wir ja auch mit dem Dr. Luca Speciani gesprochen, der uns das ja dargestellt hat, dass das eben ganz andere Umstände waren oder eben auch die Vernachlässigung der alten Menschen oder die man wieder aus den Krankenhäusern zurückgeschoben hat in die Altenheime und dass solche Umstände da eben zusammengekommen sind. Aber es ist eben ganz klar, also auch wenn da Sterbegeschehen war, man muss immer so genau hingucken, was wirklich die Ursachen sind und darf sich auf gar keinen Fall von irgendetwas blenden lassen, was einem da präsentiert wird als Affenpocke oder als ich weiß nicht was. Wir müssen einfach weiter wachsam bleiben. Die Geschichte ist nicht vom Tisch und es ist eben genau jetzt die Gefahr, dass falsche Schlüsse gezogen werden und die sogar noch wirklich nochmal richtig festgeschrieben werden, um dann eben uns an anderer Stelle wieder zu verfolgen, wenn die nächste Pandemie dann ganz sicher kommt, ja. Also insofern sehr.
Ja, ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher. Es gab ja ganz schwere Fälle. Und ich denke immer noch, viele davon werden einfach dadurch erklärt, dass eben eine bakterielle Pneumonie eben nicht nach 5 Tagen behandelt wurde, sondern erst nach 14 Tagen im Stadium, wo es schon zum Multiorganversagen kommt, weiße Lunge und so. Solche Patienten mit weißer Lunge, die sahen wir früher auch, aber vielleicht 1, 2 oder so. Und es gab schon Intensivstationen, wo sie plötzlich 10 aufs Mal haben. Und da kann ich Das kann sein, dass das eben alle diese Fälle waren. Wenn man plötzlich allen sagt, eben geh nicht zum Hausarzt, dann haben wir plötzlich eben 10-mal mehr zu spät behandelte Lungenentzündung. Es kann aber auch sein, dass vielleicht an gewissen Orten irgendein Pathogen freigesetzt wurde. Virus, Toxin, elektromagnetische Strahlung, ich weiß es nicht. Ich habe immer mich darauf beschränkt, 100% evidenzbasiert vorzugehen. Und da habe ich die Antwort auch noch nicht, ob dann alles eigentlich medizinisches Versagen war, Fehlbehandlungen, Falschbehandlungen, zu späte Behandlungen, oder ob nicht doch halt noch irgendwo was herum war, das wir bis heute noch nicht ganz verstehen. Vielleicht auch an verschiedenen Orten ganz verschiedene Dinge, um uns noch zusätzlich zu verwirren. Aber die wesentliche Aussage ist, ob das jetzt bei 95 zu 99 oder zu 100% eine RT-PCR-Test-Pandemie, es war weitgehend eine und diese Message sollte eigentlich ankommen. Ja.
Ganz herzlichen Dank dir. Sehr anschaulich, eingängig, hat die wichtigsten Punkte drin. Ich glaube, jetzt kann jeder sich ein eigenes Bild machen. Wir haben das ja jetzt auch in Übersetzung. Wir stellen es dir dann auch nochmal zur Verfügung. Kannst du es eben auch auf Englisch nochmal verteilen und wir werden es auch verteilen. Ich glaube, es ist wichtig. Wir müssen auch diese Punkte jetzt aus meiner Sicht nochmal ganz genau aufarbeiten und das auch vergleichen. Was ist zu dem jeweiligen Zeitpunkt damals gesagt worden? Du hast ja schon gesagt, was du gesagt hast oder dargestellt hier an den neuralgischen Punkten, aber auch mal gucken, was ist denn zum gleichen Zeitpunkt offiziell von der offiziellen Narrative eben kommuniziert worden, ja, und wie hat es die Leute dann eben auch getäuscht im Blick auf die gesundheitlichen Entscheidungen, die sie dann getroffen haben, insbesondere eben in die Spritze zu gehen, ja, also wir müssen da dranbleiben. Toll, dass du das weiter machst, auch so unermüdlich und ja, ganz herzlichen Dank.
Danke dir, Bibiane.
Danke. Wolfgang Bodak ist ja leider im Moment, also ich hatte gehofft, dass er jetzt auch kurz noch reinkommen könnte, um auch mit dir nochmal zu sprechen. Du hast ja auch gesagt, dass der für dich ja auch eine wichtige Erkenntnisquelle war. Leider ist er im Moment oder er ist im Moment in Rom im Senat und mal gucken, was er davon berichten wird. Aber ja, was möchtest du noch dazu sagen?
Sehr schön, wenn du mir noch eine Minute gibst. Danke, dass du mich daran erinnerst. Das ist nämlich wirklich wichtig. Oder als ich da im März da in meiner Praxis sah, Da habe ich sofort eigentlich alles realisiert. Aber also, ich habe mich natürlich, das war so absurd, da habe ich mich natürlich jeden Tag dutzende Male hinterfragt. Ja, bin ich ganz sicher, dass nicht doch ich der Geisterfahrer bin und nicht die Millionen, die mir auf der Autobahn entgegenkommen. Und in der Situation habe ich mich natürlich umgeschaut und da habe ich den Sucharit Bhakti und den Wolfgang Bodak gefunden. Und da habe ich zu diesen beiden rübergeschaut, zwei fuhren in die gleiche Richtung wie ich, wir haben die Daumen hochgehalten und dann war mir klar, ich bin 200% sicher und so konnte ich mit Vollgas in die Öffentlichkeit gehen, weil wenn ich mich natürlich getäuscht hätte und der Tsunami doch gekommen wäre, dann wäre ich als Arzt erledigt gewesen. Also ich durfte nicht nur 99% sicher sein, ich musste 200% sicher sein. Und dafür, dass sie mir diese Sicherheit gegeben haben, bin ich Sucharit und Wolfgang ewig dankbar. Das wollte ich noch sagen. Vielen Dank.
Er wird's hören, ja. Also für mich war das auch so. Ich habe ja wirklich das Video gesehen von Wolfgang, wie er da auch so saß und dann so ganz beruhigend, machen Sie sich keine Sorgen oder der Virus, der Virus ist nicht das Problem, sondern es ist eben sozusagen das andere, die Politik. Also wie er das ja sehr eindrücklich und auch in so einer der für ihn typischen ruhigen Gelassenheit gesagt hat. Und das war für mich auch ein wirklich wichtiger Anker, ja. Also für ganz viele von uns, glaube ich, die da angefangen haben, die gleich ein mulmiges Gefühl hatten und irgendwie sich gefragt haben, was ist denn hier los? Aber natürlich kann man das nicht alles so beurteilen. Du natürlich noch viel besser, als ich das jetzt beurteilen konnte als Nichtmedizinerin. Aber gleichwohl ist es eben, denke ich, insgesamt schon sehr wichtig gewesen, dass man so nochmal von Koryphäen da auch nochmal so einen Ankerpunkt bekommen.
Okay, dass ich das noch sagen könnte. Ich sehe Sascha warten. Hallo Sascha. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ich denke, ihr wollt jetzt weitermachen. Hi Sascha.
Hi, how are you?
Greetings from Switzerland. I'm fine. Hope you're well.
Vielen Dank, Thomas. Leave
now here. You are the next guest. Bye bye, everybody.
Ciao, bye. Vielen Dank. Ja, I'm excited to see you, Sascha. Yeah, we have an interesting topic together today.
Wir haben ein interessantes Thema heute. Vielleicht kannst du dich kurz mal vorstellen für die im Publikum, die dich noch nicht kennen. Vielleicht sind das nur sehr wenige. Ja, hallo. Mein Name ist Sascha Lidopova. Ich bin ein Privatbürger und schreibe jetzt auf Substack, ein Blogforum. Publish most of my current information and for the past over 3 years or so. Für die letzten 3 Jahre untersuche ich den Betrug in Bezug auf Pharma Bestimmungen für Corona-Impfstoffe, die keine Pharmamittel sind, sondern nur Notzulassungen sind, was ein militärischer Begriff ist. Das ist der Hauptfokus von meiner Untersuchung und die Beteiligung des amerikanischen Pentagon an dieser Operation. und was sie machen, wie sie die Leute belogen haben und was ihre Ziele sind. Und heute gucken wir etwas näher das Warp Speed Projekt an. Das haben Sie jetzt untersucht, hast du jetzt untersucht. Ich habe Warp Speed untersucht von Anbeginn. Das war offensichtlich sehr wichtig. Ich machte mir Sorgen und habe nicht verstanden, warum das Pentagon diese Operation geleitet hat. Sehr früh wurde uns gesagt, dass die amerikanische Gesundheitsbehörde zusammen mit dem Pentagon arbeitet, um diese Warp Speed Impfstoffe zum Markt zu bringen, um auf diesen neuen Virus zu reagieren. Schon damals habe ich mir Sorgen gemacht, warum das Pentagon beteiligt ist. Und jetzt erfahren wir, dass sie irgendwas mit Gesundheit zu tun haben sollen. Deshalb habe ich da nachgebohrt und die öffentlich einsehbaren Dokumente eingesehen, die per Informationsfreiheitsanfrage freigegeben wurden. Und ich habe sehr früh gesehen, dass das Pentagon uns gesagt haben, dass sie aus logistischen Gründen beteiligt waren. Doch dann hat sich festgestellt, dass sie die Oberleitung inne hatten. Vor allem General Gustav Berner, der die Operation Warp Speed geleitet hat. Das Gesundheitsministerium war nur beratend tätig. Und das ist auf der offiziellen Organisationstabelle so zu sehen. Und die obersten Führer von Operation Warp Speed waren alles Militärs und hatten sehr wenig Gesundheitserfahrung. Deshalb habe ich die ganze Struktur angeschaut und warum das so militärisch aufgebaut ist und habe festgestellt, dass dieses ganze Gesundheitsnotzustand ein Vorwand ist, um das US-Militär global einzusetzen. Sie haben in den Vereinigten Staaten die Verfassung untergraben. Sie nennen es jetzt die ganz regierungsübergreifenden Ansatz. Laut der Verfassung ist die amerikanische Regierung ja dreigeteilt und diese gesamte regierungsübergreifende Ansatz macht aus der Regierung eine einzige Körperschaft unter der Leitung des Militärs in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft, die ihrer Struktur untergeordnet sind und ein Tsunami aus Geld erhält. Aber das hängt alles davon ab, dass das privatwirtschaftliche Sektor dem Pentagon folgt und den Befehlen des Pentagon folgt, die diese giftigen Impfstoffe verabreicht. Bei meinen jüngsten Publikationen ging es darum, dass ich die Pressekonferenzen angeschaut habe. Es gibt eine Serie von Videos, die immer noch beim Pentagon online sind. Diese Pressekonferenzen von 2020 ab dem 5. März stattfanden und bis zum Einsatz des Impfstoffes 2021 weitergingen, habe ich mir angeschaut. Bei der ersten Pressekonferenz am 5. März 2020 ist es sehr interessant, weil damals, das sind alles Militärs unter der Führung von General Talley und die Oberst Wendy Simmons Jackson von der Fort Detrick, der biologischen Forschungsanstalt des Pentagons und den militärischen Biolaboren. In Fort Detrick ist das Labor BSL-4 und Colonel Wendy Jackson hat ausdrücklich gesagt, dass das Pentagon den Erreger erhalten hat und ihn nachbaute in Fort Detrick. Und ich habe die Daten damals angeschaut und die Vereinigten Staaten hatten zu dieser Zeit vielleicht 10 oder 11 PCR-Tests. Der PCR-Abgeordnete sagte stolz, dass sie den Erreger hat und im Labor züchtet. Ich habe außerdem einen Privatvertrag an eine Sanofi-Firma gefunden, um das Wuhan-Virus nachzuzüchten. Also nur noch, nicht nur hat die Einheit von Oberst Wendy das Virus gezüchtet, sondern auch eine privatwirtschaftliche Firma. Und zu der Zeit hatten wir fast kein Corona in den Vereinigten Staaten und sie haben dann angefangen, das zu züchten. Zusammen mit den Daten von Covid-Sterblichkeit fanden wir dann null Fälle am 5. März. Und nach der Ankündigung, dass sie es gezüchtet haben, gab es plötzlich Corona-Fälle und Corona-Tote in den Vereinigten Staaten, was sehr interessant ist. Warum verkünden sie also diese Pandemie? Und die US-Regierung und das Pentagon hat alle pharmazeutischen Erzeuger kontaktiert. Ein Monat zuvor, am 4. Februar, und haben ihnen gesagt, an Covid-Produkten zu arbeiten, weil die US-Regierung es als nationale Sicherheitsbedrohung designiert hat. Aber wir hatten keine Fälle, keine Tote. Und da hatten wir das Verteidigungsministerium, das bei den Pharmafirmen anrufen und eine nationale Sicherheitsbedrohung erklären. Und Colonel Wendy erklärt dann, dass sie den Virus züchtet. Und Sanofi erhält den Auftrag, außerdem noch mehr Viren zu züchten. Warum können wir also nicht diese Leute vor dem Kongress vorladen und fragen, warum sie das gemacht haben und was aus ihren Vorräten passiert ist? Was könnte die offizielle Begründung gewesen sein? Für Experimente? Für Gegenmaßnahmen? Oder warum? Also ihre Begründung, ihr Vorwand, was das Pentagon als Propaganda verbreitet, das ist eine Lüge. Aber sie sagen, dass wir können vom Hinsehen vorhersagen, welcher Virus pandemisch werden wird. Was Unsinn ist, niemand kann es vorhersagen. Man kann nicht irgendwie ein Computermodell erstellen und sagen, dass dieses Virus wird die ganze Welt betreffen und tödlich sein. Das kann man nicht sagen. Das ist also Lüge Nummer eins. Und dann haben sie gesagt, weil wir das Unmögliche vorhersagen können, können wir auch sofort Produkte herstellen für dieses pandemische Pathogen. So drücken sie ihre Biostrategie durch, global. Das wird also jetzt durch die WHO global angewandt, wo alle Länder die Erreger teilen sollen durch eine Datenbank. Und das Militär der Welt wird dann die Gegenmaßnahmen treffen innerhalb von 60 bis 100 Tagen, um darauf zu reagieren, auf diese Computermodelle. Das ist also ihre Strategie vor der Corona-Übung. Das haben sie 2017 mindestens schon angefangen gehabt. Es gibt ein geleaktes Audio vom CEO von AstraZeneca, der das besprochen hat. Mit dieses Pentagon ist auf AstraZeneca zugegangen, mit dieser schwachsinnigen Idee, dass wir pandemische Pathogene erregen, Erreger identifizieren wollen und ihr schon mal innerhalb von 6 Tagen die Impfstoffe herstellen könnt. Und da haben die Pharmaerzeuger gesagt, ihr spinnt ja, das ist Science Fiction. Aber sie wurden mit sehr viel Geld zum Schweigen gebracht vom Pentagon. Und seitdem hat das Pentagon ein großes Konsortium aufgebaut mit 300 verschiedenen Firmen, Universitäten und anderen Organisationen, die aus diesem Stall Pfizer oder wen auch immer ziehen und ihnen Verträge geben, um bestimmte Arbeit davon zu vollführen. Aber dieser Plan besteht schon seit mindestens 2017, vielleicht sogar früher. Sie wollen, das ist ihr Vorwand. Aber was meiner Meinung nach wirklich passiert, ist, dass das Pentagon und andere Militärs der Welt unbedingt chemische und biologische Waffen einsetzen wollen, die zwar verboten sind, vor allem biologische Kriegsführung ist durch internationale Verträge verboten, die sie alle unterschrieben haben. Aber merkwürdigerweise wurde diese Biowaffenverträge vereinbart, dass sie natürliche Erreger verbietet. Hauptsächlich bakterielle Erreger. Teilweise geht es um Viren, aber hauptsächlich um Bakterien wie Milzbrand, Brucella, die Pest. Das sind bakterielle Erreger. Der geniale Zug hier war, dass die chemischen Techniken, die die molekulare Biologie seitdem entwickelt hat, erlauben jetzt, diese Erreger besser zu verstehen und haben sie in die Gesundheitsforschung transferiert. Die Biowaffenverträge erlauben also die Studie dieser verbotenen Erreger in kleinen Mengen für Gesundheitszwecke. Wenn man sich also zum Infektionsforscher erklärt, kann man Biowaffenforschung betreiben in Pentagon-Labors wie Fort Detrick. Das ist also die kleine Gesetzeslücke, wo eine Milliarden-Dollar schwere Industrie entstanden ist. Sie haben also die gefährlichen Teile dieser Bakterien identifiziert. Milzbrand ist ein Bakterium, das im Boden lebt. Das ist nicht sehr ansteckend. Es ist sehr schwer, sich damit anzustecken. Ich habe eine chinesische Studie gefunden, laut der über 10 Jahre ungefähr 68 Milzbrandfälle in ganz China aufgetreten sind. 7 Fälle pro Jahr bei 1,3 Milliarden Menschen. Das ist also extrem selten. Sie haben es also gesammelt, weil sie es analysieren wollen und sehen, woraus es besteht. Durch diese Erfahrung, solche Erreger zu untersuchen, haben sie erfahren, dass man nicht das ganze Milzbrand braucht, um jemanden krank zu machen. Sie haben nur den giftigen Bestandteil des Milzbrandes identifiziert. Man kann also das Bakterium vorstellen wie ein Haifisch. Und sie haben gefunden, dass die Zähne des Haifisches der eigentliche gefährliche Teil sind. Sie können also synthetisch nur diesen kleinen Teil herstellen, was viel einfacher geht, als die ganze Milzbrandspur zu erzeugen. Sie können also nicht den ganzen Haifisch erzeugen, aber sie können die Zähne ertäuschen. Per Synthese. Und die ist dann stabil genug. Durch diese Experimente haben sie verschiedene Bestandteile identifiziert, die man in 3 verschiedene Toxine unterteilen kann. Und diese Aktivität, das synthetische Herstellen dieser Bestandteile verstößt nicht gegen die Biowaffenverträge, weil es ist wie eine Designerdroge. Es ist nicht verboten. So haben sie also diesen Biowaffenvertrag umgangen und synthetische Biotoxine herzustellen. Das ist also der Virus. Ich vermute also, dass Oberst Wendy an den Toxin erinnerte. Sie hat vermutlich den Spike-Protein hergestellt. Das ist tatsächlich auf der Schnellzulassung von der FDA vom 2020, die sie an Pfizer gegeben haben, um Pfizer zu beauftragen, Spike-Proteine herzustellen. Das kann also toxisch sein. Und weil es ein kleiner Peptoid ist, kann es wahrscheinlich in verschiedenen Verabreichungsarten hergestellt werden. Also durch die Luft verabreichbar, durch Wasser und so weiter. Das kann also ein Gift sein und in Injektionen getan werden. Oder in Nanolipidpartikel stabilisiert werden. Das ist also wohl, was sie machen, wenn sie sagen, dass sie einen Erreger züchten. Das ist sogar legal. Und das ist das Toxische daran.
And so just one question in between, this term warp speed.
Wo kommt dieser Begriff Warp Speed her? Ist das eine Erfindung eines Marketing-Ingenieurs oder eines Think Tanks? Ich glaube, das kommt von der Sendung Raumschiff Enterprise. Eine ältere Science-Fiction-Serie. Das haben sie ja Spitznamen für diese Technologie genommen. Meine Arbeit wird attackiert und kritisiert durch Leute, die den Pentagon verteidigen und wahrscheinlich für sie arbeiten. Sie sagen also alle, dass das Pentagon gar nicht beteiligt war. Sie handeln nach den Anweisungen des Präsidenten. Er ist der Oberkommandierende. Sie führen nur Befehle aus. Und das wurde alles vom Gesundheitsministerium gemacht. Und der Peter Marx, die Schuld gegeben hat, dem Chef von biologischer Evaluation bei der FDA, bei der Gesundheitszulassungsbehörde. Sie sagten, Operation Warp Speed war seine Idee, aber es war nicht seine Idee. Ich habe einen Artikel in Vanity Fair gefunden, in der stand, dass er den Namen sich ausgedacht hat, weil er Raumschiff Enterprise-Fan ist. Deshalb hat er am Anfang diesen Namen erfunden. Aber das ist Science Fiction. Das ist ganz offensichtlich. Sie lügen und sie machen gar kein Hehl draus. Sie verwenden diese programmierten Ideen in den Menschen in die Köpfe, damit sie das mitmachen. Ich habe immer Raumschiff Enterprise geguckt, weil es dieses Gefühl hat, dass Captain Kirk immer das Richtige macht und die Planeten rettet. Es ist sehr, sehr gut durchdacht. Also zwei Drittel des beteiligten Personals waren Militärs. Wo sind sie heute? Sind sie immer noch beteiligt? In denselben Positionen oder sind sie ausgetauscht worden? Ja, sie sind teilweise ausgetauscht worden in unterschiedliche Rollen. Sie haben die Leute rotiert. Aber der Zweck der Organisation bleibt. Das heißt, Operation Warp Speed, das unter der Trump-Regierung entwickelt wurde. Und die Biden-Regierung wollte das natürlich nicht in dieser Form weiterführen, weil Trump das sich auf die Fahnen geschrieben hat. Deshalb hat die beiden Regierungen das Projekt NextGen ins Leben gerufen. Und ein anderer Militär übernahm die Kontrolle, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Aber es ist dasselbe im Prinzip. Sie tauschen nur die Marionetten aus, aber das Szenario und der Plan bleiben dasselbe. Sie haben das finanziert und weiter daran gearbeitet. Und die mRNA-Impfstoffe sogar tierische Impfstoffe auf mRNA-Basis gefahren. Und sie behaupten, dass diese Produkte zugelassen sind, aber sie haben ja nur eine Notzulassung. Es wurde nie beendet. Die Notzulassung ist bis zum Dezember dieses Jahres
EUA Therapeutics and PCR tests, which have never been validated
on the die Therapeutika und PCR-Tests sind auch nicht validiert worden.
They're saying that there are 400 different COVID products alone. So that's just for COVID. Just under this COVID Prep Act, they put out 400 products. None of them are approved. All of them are EU.
Sie haben also 400 Produkte hergestellt, die nur per Notzulassung zugelassen sind und nicht zugelassen sind. Die klinischen Studien sind damit nicht gesetzlich zulassen. Die Patientenunterrichtung ist auch nicht zugelassen. Es ist nur eine unautorisierte Killermaschine, die sie Medizin nennen. Und damit kommen sie durch, weil sie die Gesetze so geschrieben haben. Sehen Sie also, dass diese Militärs auch daran an den rotierenden Personal beteiligt sind? Kann man das Militär so schnell verlassen? Oder wird man dann beurlaubt? Und geht dann in die Pharmaindustrie? Oder wie funktioniert das? Wenn Sie also aus dem Militär in den Ruhestand gehen, bleiben ihre Verträge noch bestehen. Jeder, der jemals an einer wichtigen Pentagon-Projekt gearbeitet hat, wird daran gebunden und gefesselt per Schweigevereinbarung, je nachdem, woran sie gearbeitet haben. So stecken sie ihre Tentakeln aus, um die ganze Pharmaindustrie zu kontrollieren und andere Industrien, die für sie arbeiten, durch das Geld und auch durch die ihren Einfluss und Macht und die Leute daran hindern, frei zu sprechen, durch ihre Verschwiegenheitserklärungen. Also die Oberst Wendy Simon Jackson ist in den Ruhestand getreten, in der Mitte von Operation Warp Speed. Aber es ist interessant zu sehen, wo sie hingegangen ist. Aber sie ist wahrscheinlich irgendwo in der Pharmaindustrie gelandet. Oder in der Herstellung für infektiöse Krankheiten. Und die Regierung hatte riesige Herstellungsanlagen hergestellt namens Resilience. Aber in der Presse wird nur über Pfizer und Moderna berichtet, aber dort entstehen die ganzen Impfstoffe. Pfizer und Moderna kontrollieren nicht ihre eigenen Lieferkette. Pfizer hat vielleicht eine Produktionsanlage. Die Substanzen werden woanders hergestellt unter Aufsicht des Pentagons und dann an Pfizer geschickt. Und der Vertrieb läuft über die Regierung. Pfizer und Moderna und diese Firmen sind wie das öffentliche Gesicht. Aber dahinter steht diese ganze Maschinerie, die unter der Kontrolle der CIA steht. Die haben also riesige Produktionsanlagen für DNA- und RNA-Projekte. So kontrollieren sie das durch Geld, Positionen, Jobs. Sie tauschen zwar die Marionetten aus, aber die Strukturen bleiben gleich. Woher wissen wir, dass Resilienz von der CIA kontrolliert wird? Ich habe es in meinem Artikel, die Aufsichtsräte und das Investment von der CIA-Namen in Coutel. Das sieht man, wie sie das ausgerollt haben und wo das Geld herkommt und wer im Aufsichtsrat sitzt, das kann man schon ablesen, dass das vom CIA kontrolliert wird. Die Stimme ihres Anführers ist also das CIA oder sind da andere Leute, die hinter dem Geheimdienst stecken? Es ist also das militärisch-pharmazeutische Komplex. Ich weiß nicht, ob die CIA so mächtig ist. Ich glaube, das Pentagon ist die allermächtigste Einrichtung hier. Sie haben ihre eigene Geheimdienstabteilung. Im nach Gewicht und Macht ist das Pentagon Nummer eins. Sie kontrollieren das Geld und die Gewehre und die Waffen und das Gift. CIA arbeitet natürlich eng mit ihnen zusammen. Und bieten gewisse Dienstleistungen an und die restliche US-Regierung und Behörden und ihre internationalen Verbündeten, die sie kontrollieren, und die Pharmafirmen, die ihre Befehle ausführen für sehr viel Geld. Und die stellen das nicht in Frage, weil sie sehr glücklich sind. Und die ganze Apparat der öffentlichen Einrichtungen, Schulen, Universitäten und so weiter bekommen sehr viel Geld von der amerikanischen Bundesregierung, von NIH und CDC. Und diese ganzen Strukturen sind dafür da, um die globale Kontrolle zu etablieren. Und so haben sie sich um diese Idee von Pandemien vereinigt, um alle Leute durch die Angst in diese neue Struktur zu bringen. Gibt es auch Dissidenten und Abweichler? Kann man das irgendwie durch Aufklärung aufhalten, dass es einfach nicht so weitergeht, dass die Menschen dem nicht vertrauen? Ist das der richtige Weg? Ja, ich glaube schon. Ich wiederhole immer wieder, dass man das Vertrauen nicht mehr schenken darf. Je mehr von uns Nein sagen und Widerstand leisten, desto besser. Dass man sagt, ach, was ist jetzt die Propaganda? Vogelgrippe. Ach, das ist Unsinn. Weil wir schon wissen, dass es Propaganda ist. Das kennen wir schon aus 2011. Und Wang Fuxia, der damals schon in der Corona-PCR-Geschichte beteiligt war, ist einer der prominenten Figuren an der Rasmussen-Universität in den Niederlanden. Der hat 2011 eine komplette PEC-Studie veröffentlicht, nach der er ein Vogelgrippe-Virus identifiziert hat. Er hat es veröffentlicht und es war ein Riesen-Hallo und hat sehr viel Medienecho gefunden. Und er bestand darauf, dass er das gemacht hat. Aber sein Arbeitgeber, die Rasmussen-Universität, hat das per Presseerklärung bestätigt, dass es sehr gefährlich ist und ansteckend ist. Und ein paar Monate später haben sie eine 180-Grad-Wendung vollzogen und gesagt, nein, das ist ein Missverständnis, das haben wir gar nicht gemacht. Das heißt nur, dass es um die Publicity geht, die damit zementiert wird. Und der wird dann wieder zitiert. Und jetzt ist diese Lüge in der Welt und im System eingebaut, dass man ein Virus herstellen kann, ein tödliches Virus und sehr ansteckend. Er hat also zugegeben, dass er gelogen ist, aber macht immer noch mit seiner brillanten Karriere weiter und bekommt Auszeichnungen und hat immer noch seine Stelle inne. Und ihm ist nichts passiert, er ist dafür belohnt worden. Man soll sich also fragen, wer hat das veranlasst? Wer hat das finanziert? Und warum? Und ich würde vermuten, dass es über die NIH und andere Organisationen schon 2011 kam. Jetzt stauben sie wieder diese alte Drehbuch ab in etwas anderer Geschmacksfarbe und verbreiten wieder die Propaganda wie zur Vogelgrippe, die man per PCR-Test gefunden hat. Aber PCR-Test ist keine Diagnose, es ist ein Labortrick. Ich habe ein paar Fragen wegen PCR, aber niemand sollte es verwenden, um irgendwas zu diagnostizieren. Wir sehen also hier in Deutschland, das ist sicher ähnlich in Amerika, dass die Leute diesem Narrativ nicht mehr glauben. Es sind vielleicht 2%, die noch an die Impfung glauben. Und Thomas Binder hat dasselbe gesagt, was die Schweiz angeht. Und die Leute stimmen mit ihren Füßen ab. Und die lassen sich einfach nicht mehr impfen. Glaubst du also, dass sie andere Narrative in petto haben, die vielleicht überzeugender sind? Wir haben also gesehen, dass es so Flops waren. Wie die Affenpocken und andere Versuche nach Corona. Es hat nichts so gefruchtet. Versuchen Sie immer wieder dasselbe oder ist da mehr dran? Oder wollen Sie jetzt was Neues probieren? Ich glaube, Sie werden jetzt etwas Neues passieren. Das heißt nicht, dass Sie mit Ihrer Angstmacherei nicht weitermachen werden. In meiner Umgebung sind alle Leute aufgewacht, auch wenn sie auf die erste Runde reingefallen sind. Die drücken das vielleicht nicht so aus, aber niemand wird sich mehr impfen lassen. Deshalb verstehen diese bösen Monster, dass ihr Plan gescheitert ist. Sie gehen also in Richtung eines tatsächlichen Krieges. Sie versuchen also Kriege vom Zaun zu brechen und versuchen die Lebensmittellieferkette zu beschädigen. Und ihre Fachgebiete sind Krankheit, Hungersnot und Krieg. Wir müssen also sehr wachsam sein, was das angeht. Mit dieser ganzen Vogelgrippe-Geschichte gehen sie jetzt auch auf die Lebensmittelkette und greifen die Bauern an mit ihrem Fake-PCR-Test und sagen, sie haben die Vogelgrippe und sie müssen Millionen von Hühnern keulen. Und das wird die kleinen Bauern vernichten. Die großen Agrarkonzerne werden das wahrscheinlich mitmachen, weil sie kompensiert werden von der Regierung. Auf der Ebene der Bundesländer gibt es das State Bureau, die den Bauern helfen soll. Aber ich habe erlebt, dass sie von der Bundesregierung kontrolliert sind. Ich war in Utah im Kongress, und wo ein Gesetz eingebracht wurde, um Transparenz für Kennzeichnungspflicht von mRNA in Haushaltstieren eingeführt werden sollte. Aber da gab es sehr viel Widerstand, und da war es klar, dass das von diesem Konsortium der Biogifte bezahlt werden. Und dass ihnen die Landwirte wurscht sind. Man kann also die Aufklärung über dieses Konsortium beteiligen, dass sie mit dem Fake-PCR-Test und dem Geld diese Kampagne durchsetzen wollen. Und jeder muss sich dagegen wehren. Und dann kommt der tatsächliche globale Krieg, den sie unbedingt vom Zaun brechen wollen. Man sieht jetzt die Zeichen, dass diese Provokation nicht gefruchtet hat, aber sie werden es weiter eskalieren. Wir müssen wachsam sein. Glaubt nicht, dieser Geschichte, dass man Palästina und Israel hassen soll und Russland und Ukraine hassen soll. Ich komme aus der Ukraine, ich habe Russland noch nie gehasst. Das hat dieser Krieg hat mein Land vernichtet, mein Dorf vernichtet, meine Stadt. Ich sehe, was passiert. Diese Kampagne ist ausdrücklich dafür konzipiert worden, um Drama und Auseinandersetzung zu provozieren. Und diese ganze emotionale Beteiligung an diesem Unsinn, damit sie die jungen Menschen, die sie noch nicht vergiftet haben, in so einen Krieg beteiligen können und sie so um die Ecke bringen. So versuchen sie, die Weltpopulation zu reduzieren und versuchen, die anderen zu kontrollieren. Würden Sie dieselben Art von Militärs sehen, die im Lebensmittelbereich arbeiten? Ist es genauso offensichtlich? Ja. Ich habe vor kurzem gesehen, dass die beiden Regierungen eine Strategie zur Weltgesundheitsstrategie herausgebracht hat. Aber da geht es immer um dasselbe Thema. Die weltweite Bioüberwachung und Sicherheit ist sehr ähnlich wie dem, was die WHO durchsetzen will. Sie sehen, das Ziel ist, dass die WHO One Health einsetzen, durchsetzen will, und bei Biden heißt es ähnlich, es heißt One Health oder One Environment. Wir sind in akuter Bedrohung von diesen entstehenden pandemischen Viren bei Menschen und Tieren und Pflanzen auch. Und wir sehen, dass es wegen am Klimawandel liegt und an der Überbevölkerung. Und sie haben also diese idiotischen Geschichten zu erklären, wie die Welt seit Millionen Jahren funktioniert. Und jetzt plötzlich in den letzten 20 Jahren brauchen wir Hunderte von Impfstoffen, damit, weil alles so unglaublich gefährlich geworden ist. Die nächste große Pandemie unmittelbar wieder vorstellt. Und dann verpflichten sie alle, jedes Huhn und jedes Blumenbeet zu einzutragen. Ich übertreibe nicht. Die FDA schreibt jetzt die Leute an, dass sie ihre Blumenbeete registrieren müssen. Ihren Gemüsegarten, und sie schicken Agenten hin, die sie CDC-Agenten nennen, aber die auch Militär sein können, um mit PCR-Tests Viren zu identifizieren in ihrem Gemüsegarten oder ihren Haustieren und sie dann als biologische Bedrohung zu klassifizieren. So wollen sie die ganze Welt kontrollieren, durch dieses One Health Agenda. Das ist verrückt. Thomas Binder hat uns gerade diese Bilder aus China von Anfang der Pandemie gezeigt, mit den Menschen, die angeblich tot umgefallen sind. Und da war eine Leiche im Leichensack, die eine Zigarette geraucht hat. Es gab Videos vom Anfang der Pandemie. Wo jemand angeblich tot umfällt, aber in Zeitlupe ist zu sehen, dass er sich mit den Armen fängt und vielleicht gepolstert ist, aber er auf eine sehr merkwürdige Weise umfällt, auf eine seltsame Art für einen sterbenden Menschen oder einen Toten. Man könnte also denken, dass es Schauspieler sind. Aber wer will sowas veranlassen? Sind das die Pharmafirmen oder die NATO oder die Militärs? Der Ole Damegar, der an Verschwörungstheorien gearbeitet hat und diese Terrorereignisse angeschaut hat, hat er von seiner Nachforschungen vorgeschlagen, dass es vielleicht eine NATO-Operation gewesen sein könnte. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wie bekommt man so viele Leute, die bei sowas mitspielen? wenn man eine Menschenmenge hat, die gehorcht und schweigt, ist das vielleicht einfacher, ohne dass es jemand da mitkriegt. Ja, genau. Das Video von den Fake News Geschichten kann man mittlerweile auch per künstlicher Intelligenz herstellen, aber selbst vor der künstlichen Intelligenz weiß man noch, wie viele Hollywood-Filme mit dieser ganzen Idee der Pandemie produziert worden, auch in den 80er Jahren. Ich zitiere oft aus dem Film Outbreak aus den 80er Jahren mit Dustin Hoffman, mit den großen Stars, und sie haben immer große Stars bei solchen Filmen. Und es gab Contagion mit Gwyneth Paltrow, mit wunderschönen Stars, mit dämlichen Geschichten, auf das alle reinfallen. Sie haben also sehr viele Hollywood-Filme mit dieser Thematik der Pandemie. Man stellt sich nur vor, wie viele Extras und wie viele übrig gebliebenes Material sie haben. Und das kommt alles ins Regal und wird katalogisiert und kann dann in den Nachrichten eingesetzt werden. Und es gab Übungssessions, die Pandemieübungen im Vorfeld der Pandemie, wo sie auch Schauspieler Szenen nachspielen haben lassen und Videos aufnehmen. Man hat also einen riesigen Fundus aus diesem Material, mit dem man Fake News produzieren kann. Und das haben sie gemacht. Und man schreibt Artikel darüber, die keinen Sinn machen und nur das immer Gleiche wiederholen. Das kann man leicht finden. Sowas herzustellen ist nicht so schwierig. Das haben die schon in der Schublade. Man braucht also nur ein faules Publikum, die programmiert worden, um getriggert zu werden durch Worte wie Virus, Gain of Function, Bedrohung, Biowaffe. Dann sind sie sofort in diesem Drehbuch und befolgen dem Drehbuch. Mit den Terroranschlägen, die wir hatten, es ist interessant, dass es zurückgegangen ist. Davor konnte man das überall sehen. Es gab Bomben in Bahnhöfen und dann plötzlich war das weg. Als wenn die Themen, die diese Terroristen so beschäftigt haben, plötzlich egal waren. Während der Krise hätte man spektakuläre Terroranschläge machen können. Man hätte Gebäude in die Luft sprengen können. Vielleicht das ohne, dass Menschen drin sind, weil die Situation so außer Kontrolle war. Aber hätte man sowas machen können, aber es war alles plötzlich weg. Da werde ich manchmal misstrauisch. Vielleicht hat Ole recht, dass diese Ereignisse nicht das waren, was sie erschienen. Eine Frage.
And do you think what's your feeling? I mean, he knows all that.
Was erwarten Sie von Trump? Was weiß er das alles oder ist er auch eine Marionette? Wie ich in meinem Artikel geschrieben habe, glaube ich nicht, dass er das nicht weiß. Es gibt diese ganze Trump-Mythologie. So viele Leute sind so emotional mit ihm verbunden. Manche Leute sagten, Fauci hat ihn getäuscht. Er hat es nicht gewusst. Und auf der anderen Seite ist er so ein brillanter 4D-Schachspieler. Und entweder er weiß es nicht oder er ist so brillant.
He's a 5D chess master. He knew from the beginning, and he's just playing alone and being bought out, which is my hypothesis on this.
Oder er spielt einfach nur mit und es ist gekauft worden. Das ist meine Hypothese. Ich glaube, er wird von derselben Kabale gekauft und kontrolliert aufgrund seines Verhaltens wegen seiner Förderung dieser Impfstoffe, auch sogar nachdem die Mainstream-Medien sich davon distanziert haben. Er ist noch mehr beteiligt als die Mainstream-Medien, was die Impfstoffe angeht. Das wirft bei mir riesige Fragen auf. Wer kontrolliert ihn? Warum sagt er sowas? Es war außerdem in meinem letzten Artikel über die Pentagon-Pressekonferenzen offensichtlich, dass er vielleicht dachte, dass er die Kontrolle inne hatte, aber es ist gar nicht hatte. Sie haben ihn vielleicht in das Licht geführt, weil seine Handlungen um den März 2020 klar war, dass ihm nicht klar ist, dass er nicht die Kontrolle inne hat. Diese Pressekonferenz vom 15. Mai 2020 gab es diese Pressekonferenz um die Entlassung von Jennifer Santis, die die Pentagon-Verbindungsoffizierin für die Herstellung war. Und sie hat anscheinend diese Milliarden von Dollar an die Pharmafirmen autorisiert. Und sie hatte keine Befugnis, das zu tun. Das ist die Entscheidung des Präsidenten. Er hat das nicht autorisiert gehabt. Er hat einen Teil davon autorisiert, aber keine neuen Milliarden für neue Produkte. Aber sie hat es trotzdem gemacht, auf eigene Faust. Das Weiße Haus hat sie also entlassen. Sie hat ihre Vorgesetzten ausgebotet und deshalb hat sie ihren Job verloren. Und das Pentagon hat sie aber in die Navy rotiert. Und das war ein Riesendrama. Die Journalisten haben mal gefragt, was passiert ist. Und das Pentagon hat keine Antwort gegeben. Sie haben gesagt, ihre Fähigkeiten waren in der Navy besser eingesetzt. Es war aber klar, dass das Pentagon es einfach gemacht hat. Durch Jennifer Santis haben sie Milliarden von Dollar an ihre Kumpels vergeben. Und Trump konnte das nicht rückgängig machen. Er hat sie also persönlich gefeuert, aber nichts hat sich geändert. Das Geld floss weiter und die Produkte wurden hergestellt. Das zeigt also, dass der Präsident der Vereinigten Staaten nicht unbedingt die Macht hat, sondern das Pentagon. Da sieht man also, dass an einem weiteren Beispiel, das viele Leute kommentiert haben, dass auch nach dem 20. März 2020 Trump immer noch überrascht war von Kommentaren von Mike Pompeo und gesagt hat, du hättest uns das sagen sollen. Sogar am 4. Februar 2020, einige Wochen davor, hat das Pentagon schon die pharmazeutische Firma alarmiert und ihnen gesagt, sie sollen Corona-Produkte herstellen, weil es ein nationales Sicherheitsthema ist. Man sagt also, das Pentagon folgt nur Befehle, aber eigentlich geben sie die Befehle, wie ich das sehe. Und Trump muss ihnen folgen oder kann nichts dagegen tun. Es ist überraschend, dass jemand wie Trump oder ein Politiker in Europa, wir haben dasselbe Phänomen, dass sie das offizielle Narrativ nicht verlassen haben, dass sie immer noch dran hängen, dass der Impfstoff gut ist und an dieser Agenda. Deshalb ist es überraschend, wenn man dieselben gleichzeitig die Menschen anschaut, die sie nicht mehr impfen lassen wollen, die ja die weit größte Mehrheit sind. Es ist überraschend, dass sie sich so zum Narren machen. Kann es sein, dass da sie darauf vorbereitet sind, der Sündenbock zu sein? Sobald die Wut in der Bevölkerung wächst, dann kann man auf diese Sündenböcke zeigen und sagen, dass sie sagen immer auch dasselbe. Sie müssen ja so doof sein. Und dann, wenn es einen Skandal gibt, Und man erkennt, dass einer von ihnen vielleicht 200.000 Euro erhalten hat, dann hat man einen Sündenbock. Und dann sagt man, ach, das habe ich schon immer gewusst. Aber die sind alle eigentlich aus demselben Stall. Ist das denkbar für Sie?
Ja, das ist eine sehr Strategie.
Ja, das ist eine sehr, sehr häufig verwendete Strategie. Sie wollen nur, dass Sie emotional an diesem Plan beteiligt sind. Entweder hasst man Fauci oder man liebt Fauci oder man liebt Trump oder hasst ihn oder Biden. Aber das sind nur Pappkameraden. Und eigentlich müssen wir die Struktur anschauen, die dahinter steckt. Die widerrechtlichen Gesetze, die meine Kollegin Catherine und ich auf Substack beschrieben haben, ist das, was man bekämpfen muss, weil diese Ungeheuer, dieses kriminelle Kartell, wollen, dass man sich auf die Menschen, die einzelnen Personen einschießt. Ab und zu kann man jemanden entlassen, das ist egal. Die werden nur mit einer neuen Marionette ersetzt, aber die Struktur bleibt gleich. Weil sie machen diesen Massenmord legal. Erst wenn die Notzulassung eliminiert wird, die es nicht hätte gegeben dürfen. Es ist also eine gesetzliche Massenvergiftung für kleine Kinder und schwangere Frauen, aber sie ist legal. Ich versuche die Leute daran zu erinnern, dass auch im Nazi-Deutschland war alles, was sie getan haben, legal. Die Leute haben also die Verteidigung, dass sie nur Befehle ausgeführt haben. Diese Verteidigung haben sie auch legal gemacht. Und erst wenn man auf diese Struktur deutet und sagt, diese Gesetze sollten nicht so sein, die Notzulassung sollte nicht existieren. Das ist verfassungswidrig, es geht gegen alle Menschenrechte. Es macht Mord legal. Das muss vor Gericht, aber die Gerichte sind genauso verfangen. Das heißt, das muss vor das Gericht der Öffentlichkeit. Dann bleibt ihnen nur noch der globale Krieg, aber dafür brauchen sie auch unsere Beteiligung und unsere emotionale Beteiligung. Entfernen Sie also Ihr Vertrauen und Ihre emotionale Beteiligung und sagen Sie nein. Und dann sehen wir, wie schnell das sich wenden kann. Und wenn Klaus Schwab uns sagt, dass Desinformation die größte Bedrohung für die Welt ist, wie erfolgreich sind Sie mit dieser Zensurkampagne? Wird das funktionieren? Ich zweifle ja daran. Sie brauchen ja öffentliche Diskussionen und so weiter. Er sagt ja, dass Desinformation die größte Bedrohung ist, also die Wahrheit. Die Wahrheit ist die größte Bedrohung für ihn. Und sie haben versucht zu zensieren und es hat nicht so wirklich funktioniert, weil unsere Information durchdringt, auch durch kleinere Kanäle. Aber die Menschen erkennen die Wahrheit und dann lernen die Wahrheit, auch wenn es durch sehr, sehr kleine Kanäle dringt. Diese Menschen können also nicht alles zensieren. Deshalb sind sie verzweifelt. Und einer der Pläne sind, das ganze Internet durch angebliche Cyberattacken lahmzulegen oder große Teile davon und unter ihre Kontrolle zu bringen, der Regierung. Und dem müssen wir Widerstand leisten. Ich bin kein Computertechniker, aber Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, müssen das sehen und Widerstand leisten. Die Zentralisierung ablehnen und die staatliche Kontrolle der Content Provider, der Internetfirmen und die Zensur der Desinformation, die angebliche, das ist ihre neue Masche. Sie müssen also als nächstes in den globalen Krieg gehen, weil das nicht funktioniert, wie Sie sich das gedacht haben. Was das Internet angeht, ist, sind Sie gefangen zwischen allen Stühlen, weil sie auch das Internet brauchen, um die Leute mit ihren Informationen zu versorgen und über ihre Impfstoffe. Das ist sehr wichtig für sie, weil sie sehen, dass die Leute nicht mehr fernsehen und die klassischen Medien nicht mehr konsumieren. Ich weiß nicht, wie viele Leute noch die Mainstream-Medien lesen. Die sterben alle aus. Sie brauchen also die sozialen Medien und das Internet. Und wenn die das lahmlegen, ist es auch sehr gefährlich für sie, weil die Leute vielleicht anfangen, sich mit ihren Nachbarn zu unterhalten oder andere Dinge zu machen. Das könnte auch gefährlich für sie sein. Das ist eine schwierige Entscheidung für sie. Das ist genau richtig. Deshalb hoffe ich darauf, dass das nicht funktioniert. Sie müssen dasselbe Plattform nehmen, um ihre Propaganda zu verbreiten, wie wir, um den Schaden wieder gut zu machen, die Leute zu aufzuklären. Eine letzte Frage. Was denkst du, wo wir jetzt stehen? Ob es auch wenn es nicht 100% nach Plan läuft, woran liegt es? Haben Sie etwas falsch gemacht oder sind Sie mit Ihrem Plan hinterher? Es ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, dass es nicht so läuft, wie sie wollten, in Schlüsselgebieten, so wie der Impfstoff. Sie dachten, dass die Leute sechs oder siebenmal bis zehnmal impfen lassen. Das ist also gescheitert. Und die Mehrheit der Menschen, die sich haben impfen lassen, werden gesund bleiben, weil sie haben sie variiert und manche sind nicht schädlich, manche sind schädlich gewesen, wie wir aufgedeckt haben. Und die Menschen, die ein oder zwei Impfungen erhalten haben und danach gesund aufgewacht sind, denen wird es gut gehen. Die werden sich auch nicht mehr impfen lassen. Das ist also gescheitert, dieser Plan. Was die Lebensmittelversorgung und den Krieg angeht, ist auch sehr viel Skeptizismus vorhanden und sehr viel Widerstand. Und die Wahrheitsbewegung, wenn man das so sagen kann, leistet Widerstand. Dieser Plan geht also nicht für sich auf. Ich habe sehr viel Geschichte studiert und finde ältere Bücher und rate den Menschen, alte Wortschätze zu finden und alte Bedeutungen der Wörter, weil so belügen sie uns. Sie verändern die Definitionen der Wörter. Suchen Sie sich ein altes Lexikon, ein altes Wörterbuch und ältere Geschichtsbücher. Wenn man das macht, wird es offensichtlich, dass dieser ganze globalistische Plan eigentlich von Platon herkommt, dem griechischen Philosophen. Er ist der Vater des Kommunismus und Totalitarismus und hat es beschrieben. Seine ganze Theorie der Regierung dreht sich darum, wie man ein stabiles, totalitäres Regierungssystem aufbaut, was nie scheitert. Und das ist immer wieder versucht worden, in der Sowjetunion, in der DDR, und hat versagt. Und jetzt versuchen die das wieder mit denselben Prinzipien. Aber das wichtigste Prinzip ist, dass die Elite vereint sein muss. Und das ist gescheitert. In den letzten Jahren ist es gescheitert, vielleicht auch davor, aber in den letzten paar Jahren wurde das offensichtlich. Es gibt also keine Einheit in der Elite. Sie streiten sich untereinander und das ist gut, das ist eine gute Nachricht. Das Leben könnte für uns auch schwieriger werden, aber wir sehen schon, dass sie gescheitert sind. weil sie sich nicht haben einigen können. Das ist das erste, allererste, was passieren muss nach Platon für dieses totalitäre System. Das wird also nicht passieren. Jetzt müssen wir also wachsam bleiben und diese Trends im Auge behalten. Und wenn wir das sehen, dann helfen wir ihnen zu scheitern. Das ist alles, was wir machen müssen. Überleben, uns auf alles vorbereiten, Unterstützungsnetzwerke aufbauen. Aber man sieht, wie sie untereinander sich zanken und sich uneins sind und ihre Pläne nicht durchsetzen können. Die Welt wird also aus Sammlung von kleineren Ländern überleben. Und manchen Ländern wird es besser gehen und manchen schlechter. Aber so passiert das immer. Ich kann nicht sagen, dass es leicht sein wird, aber wir werden das überstehen. Ich habe eine letzte Frage, was du gesagt hast, was den Totalitarismus angeht. Gibt es auch den Verdacht, oder man könnte annehmen, dass man die Technologie einsetzen will, wie Patrick Woodall beobachtet hat, die Technokratie GmbH, sie waren in einem unterirdischen Zimmer in der Columbia Universität in den 30er Jahren, wo der Boss inhaftiert wurde wegen Betrug. Exaltierte Organisation, aber die haben sich vorgestellt, dass sie mittels Technologie alles kontrollieren können. Mittels selbstfahrender Autos, die man benutzen kann, wenn normale Autos verboten sind, digitale Währungen. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht wirklich aufgeht, die Rechnung. Vielleicht ist die Technologie nicht reif oder stabil genug für diesen Kontrollmechanismus. Ja, genau. Die Technologie war der Weg, wie sie sich überzeugt haben, wie man die früheren Probleme überwinden kann bei der Einsetzung des Totalitarismus. Diesmal wird es funktionieren, weil wir all diese tolle Technik haben. Dann haben sie, McKinsey hat Berechnungen angestellt, wie wir alle digitale Währungen und selbstfahrende Autos bekommen werden. Und das war die Theorie, aber das geht ganz offensichtlich nicht auf. Selbstfahrende Autos haben sich nicht durchgesetzt. Und elektrische Autos werden immer unbeliebter, weil sie einfach nicht funktionieren. Sie sind nicht kosteneffektiv und zentral kontrolliert werden. Sie können ausgeschaltet werden oder das Stromnetz kann ausgeschaltet werden. Es gibt also viel weniger Nachfrage nach diesen E-Autos. Und die digitale Währung ist genauso. Die immer mehr Leute werden sich davon bewusst. Und da gibt es sehr viel Streit unter ihnen. Ihr Plan war also, das wird alles vorantreiben und alles bestimmen. Aber das scheitert jetzt, weil sie nicht genug Mikrochip-Kapazität haben, damit das alles läuft. Weil man braucht so viel Computer-Power, um eine Entscheidung zu treffen, die ein Mensch in wenigen Sekunden machen kann. Aber sie versuchen, menschliche Entscheidungen mit Chips und Algorithmen zu ersetzen. Aber es wird niemals genug Rechnerleistung geben, damit das alles funktioniert. Ich glaube, die Erkenntnis kommt ihnen langsam, dass das alles nur eine Fassade war, die sie beworben haben. Und viele Leute erkennen, dass sie in ein digitales Gulag gesperrt werden sollen. Und das ist schon der erste Schritt, um sich dagegen zu wehren und Sand ins Getriebe zu werben, damit sie damit zum Stillstand kommen. Aber es wird nicht schmerzlos sein. Sie werden sich den Schaden anrichten und vielleicht werden sie Teile davon erfolgreich umsetzen können in bestimmten Regionen der Welt. Deshalb müssen wir wachsam bleiben. Kommt also wieder zum kleinen Mann zwischen dem grünen Vorhang beim Zauberer von Oz. Sascha, vielen Dank für diese Aufklärung. Du hast recht, wir müssen einfach sehr wachsam bleiben und auf alles hinweisen, dass uns auffällt, damit die Leute für sich selbst die Entscheidungen treffen können. Der Weg, der sich vor uns auftut und der so viel Schmerzen verursacht hatte in den letzten 4 Jahren, ist auf jeden Fall nicht der Weg, den wir wählen sollten. Nein, macht nicht mit. Macht nicht mit. Seid unregierbar. Vielen Dank.
Ja, wir sind am Ende der Sitzung für heute angekommen. Ja, heute leider, wie gesagt, ohne Wolfgang. Er ist in Rom. Er ist dort irgendwie im Senat involviert. Ich bin gespannt, was er zu berichten haben wird. Und wir sind am Ende der Sitzung. Und wie Sie wissen, können wir die Arbeit nur machen, wenn Sie uns unterstützen dabei. Und ich möchte Sie bitten, das auch weiterhin zu tun, sodass wir die Arbeit fortsetzen können. Ich denke, dass Sie jetzt ich will nicht sagen, wichtiger denn je ist, aber auf jeden Fall noch sehr wichtige Dinge auf den Ausschuss zukommen werden. In diesem Sinne herzlichen Dank Ihnen und ich wünsche ein ersprießliches einen ersprießlichen Freitagnachmittag, Abend erstmal und dann ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.